Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Abend.
Good morning in the morning.
Oder so.
Oder so. Sollte ich sagen Hallöchen mit Öhrchen? Gefällt dir das besser?
Sag, was du willst, ey.
Guten Tacho.
Oh Gott.
Grüßli, Müsli.
Ja, ja, ich merke schon. Da hast du da auch ein Buch? Oder
on fire.
Schnappst du die einfach immer wieder auf und dann so Memo an mich selbst merken?
Ich habe ja so eine Serie von lustigen Verabschiedungen. Ich dachte, ich variiere das Ganze mal ein bisschen. Bringen wir ein paar lustige Begrüßungen.
Ja, aber das meine ich ja. Schnappst du die alle irgendwo auf oder sitzt du da zu Hause und denkst dir was aus oder wie machst du das?
Was? Nee, das ist mein ganz normaler Wortschatz enthalten. Also,
ach so, ja?
Sehr, ja, logisch. Okay. Also, das brauche ich einfach nur abrufen wie das Wort Haus. Okay. Hallöchen und Söhrchen.
Ja.
Der Lee ist beeindruckt, was für Talente in dir schlummern.
Ja, du, ich habe da nicht so viel parat aus der Richtung.
Dabei wohnt hier noch jemand, der eventuell da auch noch die ein oder andere hätte. Was die
wahrscheinlich.
Was Grüße und Verabschiedung angeht.
Ja, ja.
Das ist da ein bisschen, sind die Leute um dich rum ein bisschen kreativer.
Anscheinend, ja.
Anscheinend. Ist jetzt nichts, was nie vermisst, habe ich das Gefühl.
Nee, ich bin in anderen Bereichen kreativ, glaube ich.
In anderen Bereichen ein bisschen kreativ. Mhm. Ja, gut. Bei mir reicht es halt nur für sowas.
Na, auch schön.
Ja.
Ey, eben das. Nein, das sagen wir jetzt nicht.
Siehst nee, das sagen wir
zugelernt.
Jetzt nicht.
Ey, geil. Aber es funktioniert. Nur so.
Da wäre ich aber mit dem Nazi-Film eingestiegen, wenn du jetzt so angefangen hättest. Dann hätte
aus
ich gesagt,
Prinzip.
Ja, das war nämlich so gewollt, weil wir wollten eine Überleitung bauen.
Zitatrecht und so.
Ja.
Ja, nee, finde ich ja gut. Also man ist ja auch selber irgendwie gefordert, da was dran zu verändern. So,
ja, ja,
wenn man dann halt Redewendungen in seinem aktuellen Sprachgebrauch hat.
Damit wollen wir uns natürlich nicht solidarisieren mit Nazis. Aber es sind Sachen, die wir können auch nicht alles wissen.
Ja eben, wusste ich schlichtweg nicht.
Ich finde, wir sollten Erik auf jeden Fall auch einen Titel geben.
Ja, meinst du?
Ich finde, mittlerweile ist ja schon ein bisschen unser moralischer Kompass hier vom Leben bewegt worden.
Okay. In welches Department fällt das? Ist das dann HR? Oder?
Das ist wahrscheinlich HR als Oberbegriff, oder? Oder so, wie heißt es so? Public Relations?
Ja, das ist ja halt der PR-Beauftragte auch schön.
Ja. Mhm. Was in der Richtung? Also so Außendarstellung. Wir müssen an unserer Außendarstellung arbeiten.
Ja.
Deswegen haben wir auch nur 4 SupporterInnen.
Nee, ein paar mehr sind es schon, oder meinst du jetzt wirklich nur die weiblichen?
Lee korrigiert. Nee, es sind ja noch nicht mal 4 weibliche. Haben wir 4 weibliche? Doch, wenn du Isa und so mitzählst, dann haben wir wahrscheinlich 4. Komm mal auf 4.
Siehst du? Ja, es ist halt leider eine Männerdomäne. Dabei wäre es gerade, also ich finde, bei sehr vielen Filmen wäre es schon echt spannend, auch mal eine weibliche Sichtweise.
Das wäre sehr spannend
zu bekommen. Ja.
Wir mögen Weibchen und wir würden uns sehr freuen, mit euch mal wieder was aufzunehmen oder
mit euch.
Oder euren Input bei bestimmten Filmen hier zu hören, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Klar.
Ja.
Was wäre die Welt ohne Frauen?
Ja, das ist ein trauriges Ding.
Ja.
Ja. Haben wir heute bestimmt auch wieder den ein oder anderen Film oder Serie.
Könne sein.
Die dahingehend was bedient. Aber vorher haben wir einen administrativen Teil. Diesmal liege ich richtig.
Heute liegst du richtig, ja. Diesmal haben wir einen administrativen Teil.
Oh Mann.
Und wir haben ja noch ein Announcement zu machen, weil wir haben uns natürlich, wir haben auch überlegt, was machen wir denn für die SupporterInnen? Bei der Episode 200, wir haben überlegt, was machen wir mit der Episode 200, die rückt ja jetzt näher. Jetzt kommt ja jetzt muss ich mal rechnen, nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Die 198 kommt jetzt diesen Sonntag.
Mhm.
Und danach kommt die 199 und dann kommt die 200. Dann haben wir gesagt, okay, für die 200 müssen wir ja schon irgendwas Besonderes machen.
Ja.
Und was haben wir uns da überlegt?
Wie immer ganz kreativ.
Jetzt verpackt das doch ein bisschen besser, Alter.
Ja,
was ist denn das, Alter? Erik.
Dann ruf doch mal den PR-Beauftragten an. Ja, was ist da los?
Alter, Leute, schickt das Arbeitsamt.
Also wirklich,
ja, wir waren wieder super kreativ. Ja, voll scheiße. Nicht so, Mann. Wie soll man sich denn so freuen?
Nein, natürlich ist das cool für die Leute, die uns supporten. Hallo?
Ist doch mega.
Ja, natürlich ist es mega.
Was machen wir denn da?
Nein, wir ziehen Lose nur für diese Episode.
Richtig, weil wir ziehen jetzt sowieso Lose für euch in der letzten Episode des Monats und da haben wir gesagt, wenn wir schon 2 Lose ziehen.
Siehst du, das klingt jetzt wieder sehr bequem. Also würden wir einfach keinen zusätzlichen Aufwand betreiben.
Erik? Bei jedem Satz, was der irgendwie eingreift.
Ja.
Der führt schon Protokoll.
Wir müssen den auch einfach vielleicht mal live zuschalten, wenn wir aufnehmen.
Der muss immer daneben sitzen.
Ja, oder
mit seinem Blog. Man muss mitschreiben, was wir so verzapfen. Und dann gibt es so ein wöchentliches Meeting, wo er uns dann sagt, so, ey,
das geht nicht
Minute,
mehr, das geht
Minute
nicht mehr.
Minute 24, ja. Das geht nicht. Das kannst du so nicht machen.
Finde ich ja.
Und Weibchen sagt man auch nicht mehr zu Frauen.
Ja, das, ja. Hab das ich auch schon mal gehört. Mhm.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst.
Natürlich nicht.
Wenn ich die Weibchen jetzt als Häuptling bezeichnen würde, das geht nicht mehr, das ist mir klar, aber so Weibchen an sich.
Mhm.
Gibt es doch im Tierreich auch Weibchen und Männchen. Okay. Sind wir nicht alle Tiere?
Ach Gott. Okay. Ja, natürlich.
It's like talking to a bucket of wet cement.
So. Du hast neulich hast du kritisiert an mir, dass ich nicht so einen Hang habe zum Philosophischen, ja? Auch mal die großen Fragen aufwerfe. Jetzt will ich mal so ein Gespräch angehen.
Geil auch, dass du das gleich als Kritik schon wieder interpretierst.
Und da kommt nichts. Da kommt nichts.
Ja, zurück. Ist das für dich so eine große philosophische Frage, ob man Weibchen noch sagen darf oder nicht?
Nee, die philosophische Frage war eher, sind wir nicht alles Tiere? Darauf, das ist ja, so die Basisfrage, über die wir uns dann unterhalten können.
Eher biologisch als philosophisch, aber okay.
Biologisch. Biologisch lässt sich das verneinen. Sondern es geht ja um diesen philosophischen
warum
Ansatz.
Warum das denn? Warum lässt sich das biologisch verneinen?
Weil wir keine Tier, weil Menschen nicht unter das Tierreich fallen. Was ist denn das für eine Aussage? Jeder Biologe würde sagen, nein, ein Mensch ist kein Tier. So, es geht um diesen philosophischen Ansatz.
Naja, aber ein Mensch ist doch ein Säugetier, oder nicht?
Säugetier? Nur weil wir ähnlich ticken? Wie ein Meerschweinchen.
Okay, schön. Du siehst dich also eher so auf dem Level eines Meerschweinchens. Okay.
Von der Größe des Gehirns bestimmt.
Mhm.
Ja.
Interesting.
Ja gut, also wir haben beschlossen für die Episode 200 für die Supporter, ziehen wir ganze drei Lose und diese drei Lose werden besprochen in der Support-Episode. Streng genommen müssen wir natürlich darauf achten, dass diejenigen, die auch hören können, weil wenn ihr natürlich nur in dem Lospaket seid, dann werden wir schon irgendwie dafür sorgen, dass ihr die freischaltet oder eventuell switchen wir die mit den normalen Losen aus der regulären Episode, schauen wir mal.
Ja, eventuell habt ihr Pech gehabt.
Eventuell habt ihr Pech gehabt, wir ziehen euren Film, aber ihr könnt ihn nicht hören.
Ja.
Aber
zusätzlicher Anreiz zu supporten.
Aber was wir uns überlegt haben, ist ja, dass wir öfter mal auch einen gemeinsamen Film haben in der Support-Episode und Lied zieht ein Los für sich oder ich für ihn oder was auch immer. Jedenfalls einer von uns guckt jeweils ein Los und dann ziehen wir noch ein drittes Los als gemeinsamer Film, den wir dann beide gucken werden.
Das müssen wir aber schon vorher entscheiden, oder? Was der gemeinsame ist.
Das würde ich auch sagen. Das entscheiden wir vorher.
Also bevor wir ziehen.
Ja, genau. Das, sonst wäre es ein bisschen unspektakulär.
Na dann.
Wollen wir denn damit einsteigen direkt?
Ja, klar.
Dann machen wir das doch, Junge.
Jetzt hast du das so schön angeteased.
Die Leute sind dann neugierig.
Wenn wir das nicht machen.
Was hätten sie denn gerne heute? Soll ich für sie ziehen oder würdest du für dich selber dein Glück in die Hand nehmen?
Nee, zieh du mal wieder für mich.
Ich zieh für dich.
Ja.
Ich glaube ja nicht an sowas.
An was?
Ich weiß ja, dass du schon Scheiße für mich gezogen hast, aber du hast auch schon geile Sachen für mich gezogen.
Ja, das liegt halt am Inhalt des Topfs, ne? Da
ja,
ist ja auch alles Mögliche drin.
Ja, es gibt ja auch Leute, die sich beim Pokertisch immer umsetzen, weil sie dann der Meinung sind, die kriegen bessere Karten, weil irgendwo nicht läuft.
Ja.
Und das ist eben...
Ja, Aberglaube halt.
Das ist Quatsch.
Ja.
So, ich habe ein Los.
Wunderbar. Ja, also für die, die es nicht wissen, wir machen das schon eine Weile, deswegen sind hier auf jeden Fall ein paar hundert Lose drin.
Aber trotzdem habt ihr die gleiche Chance, gezogen zu werden. So, du kriegst ein Los von unserem Kumpel Luca. Den haben wir, glaube ich, bisher noch nicht aus dem Lostopf gefischt. Hat er im Monat 7,23 reingeworfen. Das reicht der Sonne.
Oh.
Steven Spielberg.
Mhm. Cool.
Den darfst du gucken.
Ewig
schon gesehen?
Ja, aber ewig, ja.
Ewig her. Ich glaube, der kleine Christian Bale spielt damit, oder?
Mhm.
Schön.
Okay, für dich gibt's ein Los von Erik. Passenderweise.
Ach, gerade über ihn geredet.
The Machinist.
Oh, cool.
Da im November 22 reingeworfen.
Sehr gut. Dann überreiche ich dir dieses Los. Ich werde Erik beglücken. November 22.
So, soll ich mal gleich weiterziehen?
Ja, dann ziehen wir weiter für die Support-Episode.
Aber wieder für dich.
Genau.
Mhm. Das soll das vorher
Los,
abklären.
Das ist jetzt mein Los für die Episode 200.
Von unserem Azubi.
Ach.
Dennis. Ey, das ist sehr aktuell. März 24.
Ui.
Loveless.
Loveless März 24. Loveless. Okay, bei dem haben wir kein Problem. Der kann auf jeden Fall die Supporter-Episode hören.
Ja.
Und
jetzt du wieder?
Dann ziehe ich jetzt eins für dich für diese Supporter-Episode.
Mhm. Spannend.
Geilo.
Also rechte Sonne ist schon mal super.
Ach, für Jürgen. Mhm. Auch ein ganz frischer Supporter hier. Grüße nach Bayern. Februar 2024. Formicula.
Was?
Formicula.
Okay.
Wenn ich mich nicht täusche, ein Creature-Feature.
Ach.
Ja. So, okay. so ein kleiner Bahnhofs-Creature-Feature-Film.
Aha. Ja, geil.
Jürgen allerdings ist, glaube ich, nur Lossupport. Nur. Ja, was soll das, Jürgen, überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, wir schlagen da nochmal nach, aber falls du die Episode nicht hören kannst, eventuell tauschen wir dann hier einen von den regulären Losen mit der.
Ja, gucken wir mal.
Oder, ja. Eventuell dann. Also, wir sorgen dafür, dass sie eure Filme natürlich auch hören kann. Was machen wir jetzt mit dem gemeinsamen?
Ja, sie.
Darf ich?
Ja, klar, der Pott ist ja schon bei dir. Jetzt hau rein.
Wie sieht das eher? Praktisch.
Ganz pragmatisch, ja.
So, ein gemeinsamer Film für uns beide, den wir beide gucken werden.
Jetzt mach keinen Scheiß.
Für Olli. Mhm. Oh. Das würde dich freuen. Das ist eine Lücke.
Nämlich?
Oh Brother, Where Are Thou?
Ach, ja.
Ein Coen-Film.
Witzig.
März 2024 von Olli Reingeworfen.
Ja, das passt sehr gut ins Konzept.
Das ist doch ein guter gemeinsamer Film. Den habe ich auch lange her, dass ich den gesehen habe. Sehr schön.
Geil. Coen.
Ja, das sind die fünf Lose, die wir gezogen haben. Loveless, The Machinist,
Formicola und Das Reich der Sonne.
Und Oh Brother, Where Are Thou? Eine Homer-Verfilmung.
Ja, dann wisst ihr jetzt schon, was euch in Episode 200 erwarten wird.
Und im Laufe des Monats.
Wie?
Naja, in Episode 200, ja. Die Lose sind ja nicht ausschließlich für die Episode 200, sondern sind ja auch zwei Lose bei für im Laufe des Monats.
Ja, müssen wir das eigentlich jetzt schon?
Na, das meinte ich ja zu dir. Das werden wir dann mal abkaspern. Ich bin mir nicht sicher, ob Jürgen die Sonderepisode hören kann. Ansonsten würden wir den natürlich dann bei den regulären Episoden reinschieben und du machst stattdessen.
Und wie machst du es mit deinen?
Bei mir ist es theoretisch scheißegal, weil die drei sind auf jeden Fall alle Supporter-Episoden, die die hören können. Azubi Dennis, Erik und Olli. Mhm. Also mache ich Loveless für Azubi Dennis, so wie gehabt in Episode 200, den gemeinsamen Film auch. Und The Machinist kommt dann in der regulären Episode für Erik.
Okay.
Gehe ich mal davon aus. Aber wir haben uns das ja mal offen gehalten. Solange die Leute die hören können, bringen wir die einfach irgendwo unter.
Ja.
Cool. Und jetzt liest Lee noch die Auftragsfilme für den Monat vor.
Ist das so?
Ja. Damit ihr erfährt, von dieser wahnsinnig intensiven, tollen Märchenonkelstimme, was euch denn im Monat April an Auftragsfilmen erwartet.
Ja, es ist einiges. Vor allem einiges, was ich noch nicht kenne. Das freut mich immer sehr. Von Mr. Pink gab's Rocker aus dem Jahr 72. Ein deutscher Film.
Wahrscheinlich der Film, den du nicht kennst.
Den kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Aber Marci will, dass wir 1984 rezensieren. Da ist es wieder.
Jetzt schon wieder Marci.
Ja, eben. Deswegen habe ich es doch gesagt.
Ach
Alter.
So, okay.
Natürlich.
Ich dachte, das ist der Zufall, dass du bei ihm wieder das so formulierst.
1984. Ja. Den kenne ich schon.
Den habe ich auch mal vor Ewigkeiten gesehen. Aber freue mich.
Ja, fand ich geil.
Ist ja schon, ist ja schon ein hoch angesehener Film. Der wird schon einen netten Metascore haben.
Der kam ja tatsächlich 1984 raus. Sie sind so clever. Du.
So geil.
Ja. So, Dennis der Dritte hat uns das Omen aufgetragen.
Oh, das ist ja schon...
Das ist fast auch eine Lücke für unseren Podcast.
Ist ja, ich wollte gerade sagen, ist schon ein großer Film. Also dann müssen wir schon früher oder später mussten wir den schon bringen.
Mhm.
Lieber jetzt.
Okay, und von Jens gab's Adel verpflichtet.
Mhm. Sir Alec Guinness.
Aus dem Jahr 49, also auch schon ein bisschen was Älteres.
Ein Classic. Passt zu uns.
Zero Famous hat uns Following aufgetragen.
Auch eine Lücke von mir.
Stimmt, den kennst du noch nicht.
Nee, ich habe ihn noch nie gesehen.
Mhm. So, vom Azubi gab's Opening Night.
Mhm.
Aus dem Jahr 1977. Weißt du, was das ist?
Nee. Doch. John Cassavetes. Auf jeden Fall.
Okay, cool. Dann kann ja schon mal nicht so viel schief gehen.
Einer aus seiner Filmografie insofern... Ja, der macht gutes, schmeißt gutes Zeug rein dazu, wie die letzten Monate.
Mhm. Ja, Erik macht weiter mit der Stirb-Langsam-Reihe. Deswegen jetzt im April Die Hard with a Vengeance.
Hat mich ein bisschen überrascht, dass der dritte Roundup nicht kommt, aber so ist auch okay.
Ja, stimmt, er wechselt da hin und wieder ab. Ne? Finde ich aber eigentlich ganz cool. Und von Adam Bob gibt's Märzengrund.
Mhm.
Österreichischer Film, soweit ich weiß.
Ja, glaube auch.
Von Nils gab's Blast of Silence.
Mhm.
Von 61. Dann haben wir noch von Robzi The New York Ripper. 80er Jahre Stoff.
Das ist vom gleichen Regisseur wie Das Haus an der Friedhofsmauer.
Juhu.
Juhu, sagt die. Das ist ein Fulci, glaube ich.
Bin gespannt. Okay. Von Markus gab's Janis The Marvelous Journey. Das ist eine Doku.
Das ist ein Herr, der dir wahrscheinlich mehr sagt als mir. Ich gucke mir die Doku gerne an, aber ich weiß nicht, wer das ist.
Wirklich?
Ich kenne nicht.
Du hast noch nie was von Janis Antetokounmpo gehört?
Nee.
Okay, krass.
Aber du weißt, NBA und ich.
Ja, gut.
Bin da nicht so fit drin.
Aber der war schon auffällig, finde ich, und das ist schon auch krass, was der für einen Weg zurückgelegt hat jetzt so in den letzten Jahren. Alter, der hat so einen rasanten Aufstieg hingelegt.
Ja?
Ja.
Aber hier hat ja Markus auch bei dem Beitrag hat er angekündigt, dass er hier wahrscheinlich eher nur den Einbanausen glücklich stellt und damit meint er wahrscheinlich dich.
Ja, aber ich kenne die Doku noch nicht, habe mitbekommen, dass sie rausgekommen ist. Mhm. Aber würde man jetzt sagen, so gemessen an dem, was ich bisher über ihn und seine Familie, also weil seine Brüder spielen auch so und die kommen aus Griechenland, daher der Nachname oder auch der Vorname. Und das ist schon krass. Also mittlerweile, ich weiß zumindest von dem einen Bruder, dass der auch in der NBA spielt. Mhm. Das ist schon geil. Also wirklich so von nichts in die NBA und halt, ey, Talent, Alter.
Pff. Ist ja besser als Doncic.
Kannst du halt allein schon von der Physis her null vergleichen. Mhm. Antetokounmpo hatte sehr schnell den Spitznamen The Greek Freak.
Okay.
Weil der halt wahnsinnig lange Gliedmaßen hat, Alter. Der Typ, gefühlt in 3 Schritten läuft er über den Court. So. Das ist wirklich krass.
Slenderman.
Ja. Bin ich mal gespannt, was du da sagst. So, dann Olli hat uns Fruitvale Station aufgetragen.
Mhm. Habe ich auch nicht gesehen.
Ich kenne den schon.
Du kennst ihn.
Mhm. Mochte ich damals sehr.
Michael B. Jordan, oder?
Ja. Naja, war ein cooler Film.
Okay.
Und von Drew gibt's Freaky Friday aus den 70ern, wohlgemerkt.
Ja.
Den kenne ich noch nicht. Das finde ich cool.
Mal ein bisschen was Leichteres.
Ja, aber es ist ja auch so ein Ding, das Remake haben wir wahrscheinlich alle gesehen.
Ja, klar.
Eins der Remakes.
Also, Lindsay Lohans Filmografie muss man ja auch irgendwie vervollständigen.
Ja, logisch.
Ja.
Ganz wichtig.
Muss man kennen alles. Ja, den kenne ich. Aber tatsächlich wusste ich auch gar nicht, dass es ein Original gab. Ist schon ganz interessant.
Ja.
Du hast es schon gewusst, dass da jetzt gab?
Das wusste ich tatsächlich. Mhm. Aber gesehen habe ich den eben auch nie.
Okay.
Ja, schön. Bilden wir uns auch noch so ein bisschen hier mit dem Podcast.
Sehr geil. Also interessantes Zeug bei jetzt. Nicht so die ganz großen Filme, so wie wir jetzt letzten Monat mit Untouchables hatten und so. Aber das oben ist jetzt schon der, ich wollte doch gerade den ausklammern, Junge, Alter, bevor du hier dein Maul aufmachst. Aber der Rest ist ja schon eher, wo wir selber mal recherchieren müssen, was das überhaupt ist. Ich habe von dem Film Rocker noch nie gehört in meinem Leben. Und der von Cassavetes ist auch nicht einer seiner ganz großen hier. Die jetzt auch nicht zuordnen können.
Ja, umso besser.
Ja, cool. Freuen wir uns drauf.
Mhm.
Und mit Oh Brother, Where Art Thou schließt du eine Cohen-Lücke und ich schließe meine Nolan-Lücke mit Following.
Ja, sehr gut.
Voll gut.
Guck mal, Lücken werden geschlossen.
Ja.
Menschen zufriedengestellt.
Ja. Und das, ein Zahnrad greift ins andere.
Ja, ist verrückt.
Wahnsinn, wie das läuft. Ja.
Nee, finde ich schon sehr cool. Nach wie vor auch, was da so kommt über Patreon und Steady.
Voll.
Auch wenn die Stimmung, da hat sich nichts verändert. Patreon ist immer noch Bambule verglichen mit Steady.
Steady ist sehr verhalten, ne?
Ja, aber trotzdem auch interessante Filme, die von dort kommen.
Ja, voll, ja.
Es ist noch nicht so wirklich so, dass man anhand der Plattform irgendwelche Rückschlüsse auf die Leute ziehen könnte, ne? Also unabhängig von diesem Chat-Gedöns, was da so passiert.
Dass jetzt nur Freaky Friday von den Patreon-Leuten kommt, das kann man noch nicht so sehen.
Nee, eben.
Das stimmt.
Insofern ist noch alles gut.
Ja. Dann leiten wir mal über in unsere Filme.
Okay.
Und ich leg da mal los, weil Freitagsepisode.
Mhm.
Und es gibt ja einen Verlag, der nennt sich Bildstörung.
Ja.
Und die bringen ja auch sehr interessantes Zeug raus, wo ich immer wieder gerne mal einen Blick riskiere, was die denn so auf DVD und Blu-ray releasen. Und die haben einen Film rausgebracht, der ist aus dem Jahr 1986 und heißt Im Glaskäfig. Und dieser Film heißt im Original Tras el Cristal und wie wir am Namen hören, ist das ein spanischer Film. Inszeniert und geschrieben von Agustí Villaronga, der ist 2023 gestorben. Das hier ist sein Feature-Film-Debüt, hat danach noch ein paar Filme gedreht, aber das hier ist tatsächlich sein erster Film. Und apropos Filme mit Nazis in den letzten Wochen, die ich mir angeguckt habe, wir haben heute auch einen im Auftragsportfolio und Oscar-Rennen und Zone of Interest und bla bla bla. Das ist auch einer aus der Riege.
Na super.
Und Agustí Villaronga hat unter anderem Schwarzes Brot gedreht, Panegre, aus dem Jahr 2010, könnte man eventuell kennen.
Mhm.
Aber der Zweite Weltkrieg spielt hier nur beiläufig eine Rolle, denn es geht eigentlich mehr um Sachen, die sich zutragen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben ja einen waschechten Berliner, der spielt hier die Hauptrolle. Den haben wir schon gesehen beim Original von Willy Wonka, der war auch bei Die Brücke von Remagen dabei. Aber auch so Sachen wie Praxis Bülowbogen und Silas und Liebling Kreuzberg. Der heißt Günther Meisner. Und Günther Meisner spielt Klaus. Und Klaus ist natürlich ein Nazi. Und zwar einer, der sehr hochrangig unterwegs ist, aber einer, der im Zweiten Weltkrieg auch sehr sadistisch und pädophil unterwegs war. Also einer von den ganz Bösen. Mhm. Der quälte im Zweiten Weltkrieg nämlich junge Männer, die er dann festbindet, hauptsächlich natürlich jüdischen Ursprungs, bringt sie dann um, quält sie und protokolliert seine Taten in einem Tagebuch. Ist schon krass, weil die Spanier, Alter, die haben schon, wir hatten ja hier mit Fepsi hier, wie heißt er denn? Sleep Tight.
Sleep Tight, ja.
Da ist, da fällt mir auch immer wieder auf, dass die Spanier schon so eine perverse Art haben, Filme zu drehen. Also, dass sie schon gerne so das düstere Menschen ansprechen.
Ja, ja, total.
Da fällt er auch definitiv rein.
Also zumindest kommt halt auch viel aus der Ecke aus Spanien.
Eine Menge, ja. Und der protokolliert auch seine Taten wie bei Sleep Tight in so einem Tagebuch und schreibt da alles ausführlich hin, was er mit denen gemacht hat.
Okay.
Aber der ist dann irgendwie nach Spanien gezogen nach dem Zweiten Weltkrieg und will nicht so richtig mit seinen dunklen Seiten leben und stürzt sich vom Dach von seinem Haus. Mhm. Das Problem ist bloß, er überlebt das Ganze und ist komplett halsabwärts paralysiert.
Oh shit.
Und der landet jetzt in so einer, wo er 24 Stunden auch drin liegt, in so einer Lungenmaschine, wo nur der Kopf rausguckt. Das heißt, er kann den Kopf drehen, er kann kommunizieren ganz normal, aber das Atmen und sozusagen das am Leben halten läuft über die Maschine. Mhm. Seine Frau Griselda, gespielt von Marisa Paredes, die stand später oft für Almodovar vor der Kamera, die hat man dann in seinen späteren Filmen noch oft gesehen. Die hören wir dann im Voice-Over, dass sie sich manchmal auch wünscht, dass er tot ist, aber sie muss sich halt fast 24 Stunden um Klaus kümmern. Mhm. Weil der wird gewaschen, logischerweise, der muss gefüttert werden und der ist ja nicht mehr selber in der Lage, sich irgendwie am Leben zu halten. Die haben noch eine kleine Tochter, die hilft da auch noch mit und ist da so ein bisschen in die Routine mit eingearbeitet. Und dann steht plötzlich ein junger Mann namens Angelo im Haus. Der ist auch nicht freiwillig reingeholt worden, sondern der bricht dann so halb ins Haus ein, stürmt dann direkt ins Zimmer von Klaus rein. Und die Frau von ihm und so, die wissen erstmal gar nicht, was los ist und sagen dann so, also die kommen dann ins Zimmer und denken so, Alter, wer bist du? Was soll das? Und er möchte sich dann um Klaus kümmern, sagt er. Er will als Pfleger hier anfangen. Er sagt so, ja, das ist keine Art, wie du dich um meinen Job bewirbst und so und kannst dich wieder verpissen. Aber Klaus aus seiner Lungenmaschine interveniert und sagt dann, er möchte, dass dieser junge Mann hier aushilft und dass er sein Pfleger wird. Mhm. Weil, wie wir schon vorher kennengelernt haben oder erfahren haben, er hat ein Faible für junge, gut aussehende Männer. Mhm. Und der Typ ist ja Teenager-Alter und sieht verdammt gut aus. Und Klaus ist natürlich in seiner Routine in dieser Lungenmaschine, will er natürlich auch was fürs Auge haben. Und deswegen sagt er, er soll bleiben. Mhm. Und Griselda will ihn natürlich rauswerfen, aber Klaus besteht darauf, ihn als Pfleger einzustellen. Und mit dieser Entscheidung holen die sich den Teufel ins Haus, weil dieser Angelo war auch einer von den ehemaligen Opfern von Klaus, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Und er hat natürlich Pläne, wie er ihm das zurückzahlen kann. Mhm. Und wir sehen schon relativ früh, wie er ihm diese Lungenmaschine aufmacht und sich dann so auf ihn raufsetzt. Und dann, weißt du, und ihm dann so in die Augen guckt und in dem Moment fängt er halt an zu röcheln und so hin und her und kriegt kaum Luft und fängt dann an, so die Luft da reinzuziehen und so. Und er sitzt halt auf ihm und guckt ihn erstmal nur an. Also es ist so ein bisschen so ein Wechselspiel aus. Einerseits kümmert er sich um ihn, aber andererseits zeigt er ihm auch so von wegen, das hast du nämlich damals abgezogen.
Mhm. Und sag mal, das, was der da aber protokolliert hat, das taucht nicht auf in dem Moment, wo der gelähmt wird. Okay.
Doch, das taucht dann nochmal auf, dieses Buch. Das wird teilweise von dem Angelo, der da auftaucht im Haus, wird dieses Buch vorgelesen.
Okay.
Und er liest ihm praktisch seine Untaten von damals halt als Gute-Nacht-Geschichte vor.
Oh, wow.
Aber das gehört noch zu den harmlosen Aktionen. Also der entpuppt sich dann schon wirklich als Arschloch. Und das Problem ist, dass die Tochter zum Beispiel ihn so als neue Vertrauensperson sieht, weil jetzt ein Mann im Haus ist, der sich bewegen kann, weißt du, und der mit ihr spielen kann und so. Insofern
klar,
gewinnt er natürlich auch schnell das Vertrauen von dem kleinen Mädchen. Aber der Mutter ist er halt schnell ein Dorn im Auge. Und dann wird das Ganze zu so einem Horrorszenario, kammerspielartig, in diesem Landhaus mit diesem Typen, in dieser Lungenmaschine und diesem neuen Pfleger.
Klingt eigentlich ganz geil.
Das ist im Glaskäfig. Ja, also der Film hat definitiv seine Fans, den mögen viele, ich mochte den auch, also der ist gut, aber der ist zwischendurch auch etwas dröge und halt auch ein bisschen konstruiert in dem, was er macht.
Mhm.
Also so, ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten von den Szenen, die entstehen, aber es sind ein paar Momente, wo ich sage, das ist jetzt schon sehr convenient, dass das passiert und das dann eine Konsequenz davon trägt.
Okay.
Und der hat zudem so einen wirklich überholten 80er-Jahre-Look, der ein bisschen piefig wirkt. Also es wirkt wie so ein, wie jetzt so ein spanischer Fernsehfilm aus den 80ern, aber halt so als Horrorfilm. Und dadurch verliert er natürlich auch ein bisschen, als wenn das jetzt ein neuer Film wäre.
Okay.
Aber es ist durchaus interessant. Und dieses Psychospiel zwischen dem alten Nazi und diesem Pfleger und der Familie, das nimmt schon wilde Züge an, auf jeden Fall. Und das ist Trassel Kristall im Glaskäfig.
Okay.
Aus dem Jahr 86. Geht 110 Minuten. Und ist auf jeden Fall ein guter Film, aber bin jetzt nicht so überschwänglich begeistert, drücken wir es mal so aus.
Mhm.
Irgendwas in dem Bereich, so landet er bei mir.
Okay.
Hast du noch Fragen? Oder soll ich zu den Punkten überleiten?
Ja.
Dann mache ich das. IMDb 6,7. Es gibt keinen Metascore und Letterboxd ist bei einer 3,6.
Ich sag 7.
Ja, das ist richtig. Ich bilde mir ein, das war leicht. Lee startet mit einer Nullerrunde. Aber ist scheißegal, weil geht hier natürlich wieder nur um Ergebniskosmetik.
Ach so. Ich dachte, es wäre so. Ich dachte, du kannst ausgleichen. Naja, das war Support-Episode.
Was soll ich hier ausgleichen? Ich habe einen Punkt gemacht im ganzen Monat. Ja, Dave wahrscheinlich für mich gemacht. Da lacht er mich aus.
Ein Krimi ist ein Dreck dagegen.
Nee, leider nicht.
Ja, oh Gott. Okay.
Liese, Alter.
Ja, offensichtlich.
So in dem Bereich klang das, ey.
So, jetzt bringe ich einen aktuellen Film. Wobei der ist jetzt wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wenn die Episode erscheint, nicht mehr im Kino. Aber ich habe ihn gesehen. Und jetzt frage ich dich mal, weißt du, wer Zelda Williams ist? Das ist so geil, dass sie Zelda heißt, Alter.
Ja, ist wirklich geil. Nee, Zelda Williams sagt mir nichts. Ist sie mit John Williams verwandt?
Nee.
Aber ist sie mit Robin Williams verwandt?
Sie ist mit Robin Williams verwandt. Sie ist nämlich die Tochter von Robin Williams.
Okay.
Und die hat hiermit ihren Debütfilm gemacht.
Inszeniert, oder?
Ja.
Okay.
Lisa Frankenstein.
Ah. Das ist die Tochter von Robin Williams.
Das ist die Tochter von Robin Williams. Okay. Geschrieben hat das Diablo Cody. Mhm. Die wiederum kennen wir, weil Juno, die damals für ihr Debüt Juno gleich einen Oscar bekommen hat.
Mhm.
Ist hier auch als Producerin gelistet. Hat natürlich auch noch andere großartige Filme wie Jennifer's Body gemacht. Young Adult und Tully war ja auch von ihr.
Mhm.
Aber ist schon krass, ne? Also so an Juno kam von den Sachen, die ich zumindest gesehen habe, bisher nie wieder wirklich was ran.
Tully ist aber auch noch gut. Also
Tully war auch gut, aber Juno war ja schon speziell gut.
Ja.
Fand ich.
Ja, ich fand ihn ein bisschen überbewertet damals.
Ach,
der Hype war schon richtig groß. Auch wieder so, dann habe ich ihn gesehen und dachte so, na okay, ist nett.
Ah nee, aber ich fand den schon deutlich besser als nett.
Okay.
Ja. Jedenfalls ist das mal die Konstellation hier von den Leuten hinter der Kamera.
Mhm.
Und rausgekommen ist eine so eine Teen-Romance-Horror-Comedy, die mancherorts als Coming-of-Rage-Liebesgeschichte bezeichnet wurde, was ich ganz schön finde.
Cooles Wortspiel.
Weil es um eine Teenagerin geht und wir befinden uns in den 80ern und dieser Film bedient dann doch schon sehr mit der Brechstange die 80s.
Mhm.
So die Aufmachung, die Musik, Neonfarben, Kostüme und schon auch so ein paar Stilelemente.
Mhm.
Also noch andere. Das ist schon auffällig. Aber finde ich noch an einem Punkt, wo man sagen kann, ja gut, ist halt überstilisiert. So kapiert man, ob es das jetzt in dem Ausmaß gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem ein relativ kleiner Film. Muss ich so vorstellen, der hat 13 Millionen gekostet. Und das Setting ist auch relativ überschaubar und die beteiligten Personen.
Mhm.
Weil wir sind hier in einer kleinen Stadt, eben 1989, und es geht um eine Teenagerin, die hat eine ziemliche Tragödie erfahren. Das erfährt man aber erst im Verlauf des Films. Wir wissen jedenfalls, dass ihre Mutter tot ist und kann jetzt erzählen, was da passiert ist, auch wenn man das erst im Verlauf erfährt. Das ist jetzt kein großer Spoiler. Es geht darum, ihre Mutter wurde von einem Einbrecher umgebracht.
Mhm.
Der hat die ziemlich hässlich erstochen. Dementsprechend ging es ihr natürlich. Also wohnt sie jetzt bei ihrer neuen Familie, weil der Vater hat dann relativ schnell wieder geheiratet. dann eine neue Frau kennengelernt, die geheiratet und dort lebt sie jetzt. Mhm. Hat also eine Schwester jetzt, weil die Frau, die geheiratet wurde, hatte ebenfalls schon eine Tochter und deswegen sind die jetzt ähnlich alt, gehen auch in die gleiche Klasse in der Highschool. Und das ist erstmal die Konstellation. Unsere Hauptfigur, Lisa, das ist die Dame, die jetzt eben neu in diese oder bei ihrer neuen Familie lebt, nachdem der Vater neu geheiratet hat. Die wird gespielt von Kathy Newton. Mhm. Kennen wir aus Big Little Lies. Oder sie war ja auch die Tochter bei Quantumania.
Ja, von Paul Rudd.
Ant-Man, ja. Ihr Vater wird von Joe Kress gespielt. Du hast Stranger Things gesehen. Mhm. Ne? Ted Wheeler war der in Stranger Things. Mhm. 129 Credits, schon auch echt eine ganze Menge gemacht, aber trotzdem halt auch wieder die Fresse, wo man sagt, ja, okay, habe ich mal irgendwo gesehen, aber keine Ahnung, wie der Typ heißt. Mhm. Die Frau, die er jetzt neu geheiratet hat, Janet, wird von Carla Gugino gespielt.
Die kennt man.
Die kennt man wiederum. Die Tochter kennt man noch nicht. Kann mir aber vorstellen, dass sich das ändern wird. Lisa Soberano spielt Taffy. Mhm. Und die ist so das Modell Cheerleaderin. Die ist total beliebt an der Schule, sieht wunderschön aus, mhm. hängt mit den coolen Kids ab. Und Lisa hingegen ist so das komplette Gegenteil. Die hat kaum soziale Anschlüsse, die ist eher so ziemlich düster unterwegs, sehr introvertiert, spricht kaum mit jemandem, ist weit entfernt davon, mit den coolen Kids abzuhängen. Und ja, so eher so ein bisschen emo unterwegs und hängt in ihrer Freizeit halt auch gerne auf so einem Friedhof ab. Da gibt's nämlich
also richtig emo.
Ja. Da gibt's nämlich ein bisschen abseits in so einem Wald, total runtergekommen, so ein Friedhof. Da wurden wohl früher auch ausschließlich unverheiratete Leute begraben. Mhm. Warum auch immer es da so eine Abgrenzung gab. Und da gibt's einen, so einen recht aufwendigen Grabstein, wo so eine Büste dran ist. Und da wurde ein relativ junger Typ begraben, der wohl auch irgendwie, da wird in so einer animierten Vorgeschichte kurz erzählt, dass der auch irgendwie eine Liebschaft hatte und halt dann total unglücklich gestorben ist und halt das recht früh. Und an seinem Grab hängt sie irgendwie gerne ab und spricht dann auch mit ihm und hängt ihm dann irgendwie so eine Kette, die sie von ihrer Mutter noch hat, um den Grabstein und sagt, ach Mensch, am liebsten wäre ich doch mit dir, weil das alles an der Highschool und so, das ist mir nix und die sind alle kacke und hier ist so schön. Jetzt gibt's dann natürlich eine Nacht, wo sich die Dinge verändern, weil irgendwie schlägt da ein Blitz ein in dieses Grabmal. Jedenfalls erwacht der Typ von den Toten wieder.
Frank Weenie lässt
zum Leben. Mhm. Ja, ja. Also ich meine, bei dem Titel ist es wirklich wenig verwunderlich. Jedenfalls steht dann jetzt plötzlich diese Kreatur, die wieder zum Leben erwacht ist, ziemlich schlammbehangen und noch ziemlich unförmig bei Lisa plötzlich in der Butze. Weil nämlich der Rest der Familie gerade ins Kino gegangen ist und sie gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock, ich hänge zu Hause ab. Mhm. Steht halt plötzlich der Typ da. So, nachdem anfangs große Panik ist, hat sie sich beruhigt und realisiert, dass der nicht gewalttätig ist und beschließt dann, den bei sich zu verstecken. So, dann hat sie den irgendwann auch in der Dusche von dem ganzen Schlamm befreit und sieht dann, okay, das ist jetzt so ein junger Typ, der aber noch so ein bisschen aussieht wie ein Zombie. Mhm. Jetzt hat Taffy bei einem Beauty Pageant Contest ein Solarium gewonnen. Das probiert Lisa am Anfang auch mal aus, weil Taffy sagt, ey, du bist so blass, du musst dich echt mal irgendwie auf die Sonnenbank legen.
Um dir ein bisschen Gesichtsfarbe zu geben, ja?
Ja.
Okay.
Das macht Lisa dann auch und dabei kriegt sie aber einen ordentlichen Stromschlag, weil das Ding irgendwie kaputt ist und kurzen hat, weiß nicht was. Jedenfalls funktioniert es nicht. Jedes Mal, wenn man sich da drauflegt, gibt es einen Stromschlag. Mhm. So, und nachdem sie jetzt den Typ bei sich im Schrank versteckt, päppelt sie den nach und nach so ein bisschen auf. Es geht vor allem damit los, dass sie den eben auch aufs Solarium packt, der dann da ordentlich Stromschläge abkriegt und so auch sich sein Bewegungsspektrum dann immer wieder so ein bisschen erweitert, weil am Anfang läuft er halt wirklich noch wie frisch aus The Walking Dead. Mhm. Und er wird dann halt immer lebendiger. So willst. Ja, und jetzt hat er aber das Problem, dass ihm zum einen eine Hand fehlt und dann fehlt ihm noch ein Ohr und er hat halt so ein paar Körperteile, die ihm fehlen. Und die hätte er halt gerne wieder. Okay, Guess guckt nicht so, als wäre es sein Film.
Naja, sagen wir mal so, wir hatten doch schon mal so einen Film, wo Frank und Lisa ein paar Körperteile gebraucht hat bei einem verrückten Wissenschaftler. Insofern, das ist doch schon alles da gewesen.
Ja, und der Film erfindet auch auf garantiert das Rad nicht neu. Hm. Nee, ich weiß gar nicht.
Frankenhooker.
Ach, Frankenhooker, ja, den habe ich ja nicht gesehen.
Nee, das war ein Losfund von mir, ja. Oder? Ja, Frankenhooker war das, von Yoshimitsu. Mhm.
Ja, Digga, der Film heißt Lisa Frankenstein. Also
ja, klar, aber jetzt 30 Jahre später wieder nichts Neues. Also genau das gleiche wie damals.
Klar, ja. Mhm.
Also mit dem Solarium ist jetzt eine neue Szene, aber alles andere, was du erzählt hast, hat man schon mal bei Tim Burton oder sonst wo oder bei Frankenhooker schon mal gesehen oder gehört.
Ja, jetzt hat das hier natürlich schon auch noch irgendwo eine Comedy-Schiene, weil natürlich muss sie den ja verstecken. Mhm. Und das Ding droht aufzufliegen. So, die Mutter ist eh schon pisst auf sie und jetzt kommt noch der Typ rein, verdreckt die Wohnung. Sieht natürlich danach aus, als wäre Lisa das gewesen und so. Das gibt halt immer wieder Momente, wo es auch ansatzweise in Richtung Comedy geht.
Weil sie so emo ist, verguckt sie sich dann vielleicht auch in ihn? Geht da vielleicht was zwischen der Leiche und ihr?
Natürlich bahnt sich das so an, aber sie hat eigentlich einen anderen Typen, den sie gut findet.
Ach so.
Also einen Lebenden von der Schule.
Okay, es gibt einen anderen Love Interest, okay.
Ja, 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 und das ist relativ witzig, weil der Typ, also ich sag erstmal, wer diese Kreatur spielt, weil der ist nämlich relativ bekannt, Cole Sprouse, ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Nee.
Ah, okay, ist witzig, weil der ist tatsächlich eine recht große Nummer, weil ziemlich bekannte Figur, ziemlich beliebte Figur, vor allem bei Riverdale.
Ach so.
Da sind wir wieder, ja. Das ist die Serie, die halt echt in Staaten schon ziemlich Furore gemacht hat. Mhm. Und was ich so geil finde, Alter, der Typ hat einen Zwillingsbruder. Der ist nicht ganz so bekannt wie er. Also weil Cole Sprouse hat schon, hab ich mal recherchiert, der hat schon echt eine krasse Fangemeinde, Alter. Da gibt's wirklich regelrechte Jünger, die dem hinterherrennen. Mhm. Und der hat einen Zwillingsbruder, der nicht so erfolgreich ist wie er. Und die beiden waren zusammen, also Cole und Dylan waren zusammen der kleine Junge bei Big Daddy.
Ach.
Ja. Und witzigerweise, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Adam Sandler spielt dann ja diesen Vater von ihm oder der halt auf ihn aufpasst.
Ja.
Und dann irgendwann geht's ja drum, was er anziehen soll und dann auch wegen seinem Namen und dann sagt er, dann gibt er halt selber einen Namen und dann nennt sich der Junge ja Frankenstein.
Ah, okay.
Insofern eine ganz schöne Parallele.
Vorstellung. Dass
hier wieder auftaucht, ja. Ja, und eben Cole Sprouse spielt diesen Typen und das macht er tatsächlich körpersprachlich schon auch echt gut. Also ich war stellenweise beeindruckt, weil das mörderanstrengend aussieht, was der da macht. Mhm. Gerade so am Anfang, wo der halt noch quasi noch alle, ne, kann halt kaum irgendwas bewegen und ist halt wahnsinnig steif unterwegs, macht er schon gut. Mhm. Aber klar ist das jetzt die Sorte Film, du hast ja schon angedeutet, der erfindet das Rad nicht neu und das ist alles schon mal da gewesen und jetzt auch in diesem Gesamtgewand, es macht halt stark den Eindruck, als wäre der gern kultig. Weißt du, mit diesem sehr auf 80s machen und dann sind zwar entsprechende Referenzen an 80s-Filme ganz nett, weil du siehst auch, das hat auf jeden Fall Tim Burton-Einflüsse und so, diese Filme aus der Zeit, das siehst du hier alles drin. Und es gibt sogar auch, weil Lisa natürlich so eine Emo-Tante ist, hat sie extrem viel für Stummfilme übrig und an ihrem Schrank hängt dann auch dieser Mond, den man aus diesem, ich glaube, war also der erste Film oder so, einer der ersten, dieser bekannte Stummfilm. Sowas kommt hier vor, deswegen hast du halt auch diese Hinweise auf Stummfilme und so. Ihr Lieblingsregisseur ist auch Papst, also recht bekannter Stummfilmmensch. Ja, und deswegen ist da schon sehr viel sehr aufgesetzt. Der Look ist stellenweise auch wirklich schwierig, weil es irgendwie sehr viel günstiger aussieht als die 13 Millionen, die er gekostet hat. Mhm. Aber der Film hat eine leichte Tonalität, die Charaktere sind relativ oberflächlich, insofern, was willst du hier erwarten? Also, ich glaube, das soll leichte Unterhaltung sein und das ist es wahrscheinlich auch, es ist halt nicht geil.
Erinnere mich an einen Film, den ich mochte tatsächlich. Hast du Warm Bodies gesehen?
Ja, stimmt, der war ganz gut.
Den Zombie, den mochte ich
halt. Aber das geht halt voll in die Richtung. Also, ja, so
klar, weil sie muss ja auch
eine Rom-Com in so einem Szenario, klar.
Sie muss ihm auch erstmal beibringen, wie es ist, Mensch zu sein und so zu reagieren. Theresa Palmer war das, glaube ich.
Aber ich kann mir halt vorstellen, dass diese Sorte Film für immer für die neue Generation dann eben auch eine Art Romanze ist, wo halt viele Leute irgendwie anknüpfen können. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es eben gerade irgendwelche Emo-Kids gibt, die sagen, ja, genau so, voll geil.
Aber wir haben ja aktuell im Oscar-Rennen auch eine Frankenstein-Variante, die weitaus kreativer ist. Also du hast recht, es kommt für jede Generation, kommt irgendwie diese Frankenstein-Story und wird nochmal neu aufgelegt.
Ja, klar.
Aber Poor Things ist ja dann schon auf jeden Fall ein anderes Kaliber.
Ja, wobei eben, also hier dieses Coming of Rage, weil das dann eben eine Entwicklung in die Richtung nimmt, so, das ist wahrscheinlich für viele auch nochmal dieses Empowerment auf einer anderen Schiene, weil das ist Poor Things definitiv auch. Das ist hier ist halt eher für Teenager. Das ist auch PG-13 und das, was hier blutig ist, das ist auch alles wahnsinnig überschaubar.
Mhm.
Groß beängstigend oder gruselig ist ja auch nichts. Also wie gesagt, alles eine sehr leichte
Tonalität. Für Emos halt. Ein Film für Emos.
Okay. Ja.
Für, wenn ihr Freunde seid und My Bloody Valentine gut findet und hört oder wie heißen die? 40 Seconds to Mars, hier die Jared Leto Combo?
Ja, ich glaube 30 Seconds, aber ja.
30 Seconds, ja. Dann hört ihr, dann guckt ihr unbedingt rein.
Okay, gut. Hast jetzt die musikalischen Referenzen gebracht. Ich kann jetzt höchstens noch Punkte bringen.
Ja, dann bring die Punkte.
War auch bisher kein finanzieller Erfolg, ne?
Mhm.
Trotz Tochter von Robin Williams, Einspiel noch unter 10 Millionen weltweit. Ja, vielleicht dann im Streaming.
Vielleicht.
Geht eine Stunde 41 und die Punkte sehen so aus. 6,1 gibt's auf IMDb, der Metascore ist bei 47 und Letterboxd 3,4. Und du hast verstanden, wie ich das fand, oder willst du noch irgendwelche Fragen stellen?
Ich habe verstanden, dass du ihn nicht gut fandest.
Nö, ich fand den recht kurzweilig.
Mhm.
Deswegen, man kommt da problemlos durch.
Aber nicht gut.
Es ist halt hinterher nicht gut. Also, wie du schon gesagt hast, das hat man alles in anderen Varianten schon tausendmal geiler gesehen.
4,5.
5,5.
5,5 noch?
Ja.
Okay. Wieder viel zu pessimistisch hier eingeliedert, Demi.
Ja.
Der kommt ja überhaupt nicht gut weg, Alter.
Es gibt sogar eine Szene, da hat einer so bunte Hosenträger an.
Mhm.
Insofern kann man da wahrscheinlich die Robin Williams Referenz vermuten.
Ah ja.
Glaubst du nicht?
Doch, könnte sein.
Wobei, ja. Ich hatte in den 80s, glaube ich, so einen Smiley-Gürtel.
Fand ich ja mal gar nicht erwähnt bei der Dune-Rezension, dass da eine indirekte Blue Velvet-Referenz mit drin war und Kyle MacLachlan ja die Hauptrolle bei Blue Velvet spielt und er in dem alten Dune halt
eine
tolle Tredes gespielt hat. Das war ganz smart. Ist mir im Film nicht aufgefallen, zugegeben, aber
nee, finde ich auch. Also klar, wenn man das sehen will, sieht man das, aber ob es wirklich genau so konzipiert war, weiß ich nicht.
Das ist aber schon ein sehr ikonischer Shot bei Blue Velvet gewesen.
Ja, ja.
Diese Nahaufnahme auf das Ameisenohr. Ja, gut.
Das klingt lustig. Nahaufnahme auf Ameisenohr.
Ja, die berühmte Nahaufnahme auf ein Ameisenohr. Ja, Lisa Frankenstein. Frankenstein. Genug davon. Dann jetzt ein gemeinsamer Film.
Oh ja.
Welchen machen wir? Trust machen
wir. Trust, haben wir gesagt.
Ja, für Nils. Schönen Gruß an unseren Kumpel Nils.
Mhm.
Schmeißt ja auch immer interessantes Zeug rein. Und hier haben wir zum ersten Mal einen Regisseur, der bei Indie-Film-Fans durchaus einen gewissen Kultstatus genießt.
Mhm.
Hal Hartley. Für mich war es der erste Film aus seiner Filmografie, den ich kenne.
Ja, für mich auch.
Für dich auch.
Ja.
Ganz interessant, da mal reinzuschnuppern. Ja, dann raten wir mal erstmal.
Mhm. Ich soll wahrscheinlich wieder anfangen.
Ich kann auch anfangen, damit wir uns abwechseln, wenn du willst. Ist ja eh Kosmetik. Ich kann mir ja keine Fallhöhe. Ich sag 7,5.
Das verwirrt mich schon wieder maximal, ne? geil. Ich sag 5.
Das verwirrt mich aber auch.
Gucken wir mal. Trust.
Yes.
Blindes Vertrauen.
Mhm.
Ist nett, dass sie uns das nochmal übersetzen.
Ja, das Blinde ist ja dazu gedichtet.
Naja.
Nur weil man jemanden trustet, heißt es nicht, dass man den blind trustet.
Mhm.
Ja, ein sehr kleiner Film. 7.000 Budget in 11 Tagen abgedreht. 700.000. Was habe ich gesagt?
7.000.
Nein, 700.000.
Immer günstiger.
700.000 Budget in 11 Tagen abgedreht und
ja, der wurde super spontan gedreht.
Ja, ja. Das ist ein sehr kleines Projekt.
Also laut Regisseur auch eigentlich nur entstanden, weil er mit der Hauptdarstellerin mal wieder arbeiten wollte. Mhm. Ja. Und dabei ist dieser Film rausgekommen, Trust. Aber du hast schon gesagt, ey, also in Indie-Kreisen habe ich auch gelesen, irgendwie der Typ hat eine krasse Fanbase und vor allem auch dieser Film.
Ja.
Wer hat uns den aufgetragen, hast du schon gesagt?
Nils. Mhm. Und die Hauptdarstellerin Adrienne Shelley, soweit ich das mitbekommen habe, ist auch so ein kleines Postergirl für die Indie-Film-Gemeinschaft. So. Also die hat schon mehreren kleinen Filmen mitgespielt,
ja,
wo die halt so ein bisschen so einen Fan-Status aufgebaut haben. Und hat ja auch, ging auch tragisch zu Ende das Leben, weil sie mit 40 irgendwie umgebracht worden ist von so einem Einbrecher.
Ey, ja, die also hat halt,
harte Story.
Also original das Szenario, was hier die Mutter von Lisa Frankenstein durchmacht.
Stimmt, ja.
Hat halt einen Einbrecher überrascht und dann
dachte ich in dem Moment auch, das haben wir doch. Und dann hat er versucht, das so zu fingieren, dass es halt...
Ey, das stimmt, das ist ja noch das Üble. Dann hat er die abgestochen und sie dann aufgehängt, um das nach Selbstmord aussehen zu lassen.
Ja, ja, genau.
Nee, entschuldige, er hat sie erwürgt. Ne?
Er hat sie erwürgt und dann aufgehangen, genau, um das zu vertuschen.
Richtig übel, Alter.
Miese Nummer.
Ja, und dann eben, was mit 40 war es das schon mit Adrienne Shelley.
Ja, die hat gerade wohl ihr Regiedebüt ist die angegangen mit hier, mit, wie heißt sie denn?
Die, wir haben doch gerade etabliert, dass sie tot ist.
Nein, aber kurz vor ihrem Tod wollte die halt ihren ersten Film inszenieren.
Ach so.
Mit hier, mit der Felicity und aus...
Huffman?
Nee, nicht Felicity Huffman, sondern aus der Serie Felicity. Wie heißt denn? Ich vergesse jedes Mal den Namen. Die mit den Locken aus dieser Spy-Serie. Mit Riz... Mann, ey.
Ich weiß.
The Americans heißt die Serie.
Ach so.
Weißt du, die weibliche Hauptrolle?
Ja.
Die fällt mir nie ein.
Ich habe ja The Americans leider nie gesehen.
Carrie Russell.
Carrie Russell. Okay.
Und Carrie Russell sollte die Hauptrolle spielen in ihrem Regiedebüt. War wohl schon alles unter Dach und Fach, aber dazu kam es nicht, weil kurz davor wurde sie halt ermordet.
Ja, shit. Mhm. Naja, ja, aber dass so wir diesen Film jetzt geguckt haben, das spielt dir wahrscheinlich auch in die Karten, weil der ist auf der Schneiderliste.
Richtig, ja. Den hatte ich auf meiner Watchliste und der ist auf der Schneiderliste, was ich natürlich erstmal nicht registriert habe, aber spielt im Karten, hast du recht.
Mhm. Ja, und im Regie und Drehbuch Hal Hartley. Für uns beide dann offenbar das, die erste Berührung mit seinen Stoffen.
Ja.
Es gab ganz vereinzelt Momente, wo mich das so ein bisschen an Jarmusch erinnert hat.
Ja?
Ja, aber nur in so ganz kurzen Dialogmomenten.
Ich hatte so ein bisschen Clerks-Vibes.
Okay.
So dieser körnige Indie-Touch und die Dialoge besonders. Die
ja gut, der Look, ja. Also man sieht halt auch wirklich, dass dieser Film sehr, sehr günstig war. Mhm. Ich finde ja, das tut dem Film nicht immer gut. Also weil es gibt Filme, wo ich finde, wo das sehr zum Charme beiträgt. Ja, hier hatte ich so ein paar Schwierigkeiten damit.
Naja.
Ja.
Habe ich schon wieder falsch eingeschätzt, Mann. Naja, dann machen wir erstmal die Story.
Also, es geht um Maria Coughlin. Die ist auf der Highschool, bricht diese dann ab, weil sie ihren Eltern gerade verkündet hat, dass sie schwanger ist. Mhm. Als sie das verkündet, macht der Vater eine Welle, sie gibt Kontra, gibt dem Vater eine Ohrfeige, der fällt tot um. Daraufhin wirft sie ihre Mutter aus dem Haus und ihr Freund macht Schluss mit ihr.
Also die Mutter wirft sie aus dem Haus.
Ja.
Du hast das so formuliert, dass die Mutter ausgeworfen.
Genau, erstmal Vater umgebracht, dann die Mutter aus dem Haus geworfen.
Dann wirft sie ihre Mutter aus dem Haus.
Nein, also die Mutter wirft Maria aus dem Haus.
Ja.
Sagt, hier darfst du nicht mehr wohnen. Ihr Freund.
Sein Mörder.
Von dem sie geschwängert wurde, macht auch noch mit ihr Schluss. So, jetzt ist sie also allein und obdachlos. Mhm. Und lernt natürlich einen Typen kennen, den wir parallel schon ein bisschen etabliert bekommen haben. Das ist Matthew. Matthew Slaughter. Ganz fitter Typ. So ein findiger, cleverer Bursche, der irgendwie alles und jeden reparieren kann. Wobei, ob jeden, das stellt sich dann noch raus, aber er ist halt gerade dabei, irgendwie Computer zu reparieren und das und jenes. Wobei er eben sagt, an Fernseher, da will ich nicht ran. Ich kann zwar Fernseher reparieren, aber mache ich aus Prinzip nicht, weil Fernsehen verblödet. Mhm. Ja. Wie man an uns sieht.
Richtig.
Ja, und deswegen sucht er sich seine Jobs so aus und er scheint einen recht gebildeten Eindruck zu machen. Der hat die Highschool auch schon abgeschlossen, ist also deutlich älter als Maria, hat aber auch ein problematisches Verhältnis zu seinem Vater, bei dem er noch lebt. Der Vater, der drangsaliert ihn schon aufs Härteste, der schlägt ihn auch ganz gerne und sagt halt, er muss,
kriegst nichts auf die Reihe,
muss das Bad putzen, und dann hat er das Bad geputzt und dann muss er es nochmal putzen, weil es irgendwie laut Vater nicht sauber ist und so weiter. Also schon auch ein ziemlich schlechtes Verhältnis mit viel Missbrauch. Ja, und er lernt dann Maria kennen und so verändert sich bei beiden eigentlich das Leben, weil das ist jetzt nicht so eine Liebe auf den ersten Blick. Das ist am Anfang auch eher so eine Zweckgemeinschaft, finde ich. Aber irgendwie hat er Bock, ihr zu helfen. Und dadurch, also er bietet ihr das auch an. Weil am Anfang, als sie es erstmal aufeinandertreffen, ist sie gerade eben irgendwo untergekommen in so einer Bruchbude. Er marschiert da eigentlich auch nur rein, weil er gerade raucht. Und dann fragt sie ihn gleich, was willst du? Und er sagt, ich will gar nichts von dir. Und sie glaubt das halt nicht so richtig, weil er irgendwie dann der erste Typ wäre, der nichts von ihr will. Und er meint das aber so. Und irgendwie findet sie gerade das interessant. Und so haben die erstmal eine recht ehrliche Beziehung zueinander, die sich dann halt entwickelt. Und währenddessen verändern sich dann natürlich beide. Mhm. Ja. Also schon auch irgendwie eine Romanze.
Ja, eigentlich ist das eine Romanze.
Warum hier Crime mit im Genre steht, verstehe ich nicht so richtig.
Wegen der Handgranate.
Wahrscheinlich. Ja, ist auch so ein Ding, Alter. Ja. Ganz bedeutungsschwanger immer eine Handgranate dabei.
Ja, das kam mir auch so vor, gerade bei diesen Indie-Filmen. Da haben sie mal einen geilen Prop gehabt, weißt du, und dachten so, okay, wie können wir das jetzt am besten einweben in die Story?
Ja.
Und dann wurde das immer ganz plakativ in den Vordergrund gerückt, diese Handgranate. Er also, hat sie nämlich immer mit.
Wie fandst du das? Oder wie weit soll man erzählen? Ich glaube, weiter brauchen wir nicht, oder? Eine Handlung.
Naja, nee, du hast ja schon erwähnt, also es geht dann schon was zwischen diesen beiden, aber es ist nicht Liebe auf den ersten Blick, dass es jetzt so, dass die Funken sprühen und jetzt hier wie die große Romanze entsteht, sondern die sind beide halt so ein bisschen vom Leben gearscht. Mhm. Und haben beide so ihre Lasten mitzuschleppen und suchen halt Trost bei dem anderen. Aber werden halt immer wieder drangsaliert von dem Umfeld, so von bei ihr die Mutter und halt so, ja, allgemein das Umfeld. Bei ihm ist es auch der Chef und so, was sich auch mal zwischendurch widersetzt. Aber das sorgt natürlich für Konsequenzen, die auch scheiße sind. Und was soll ich dir sagen? Also, ich fand den nicht schlecht. Da können wir schon mal ansetzen. Mhm. Aber was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist so diese auswendig gelernten Dialoge. Dass nämlich der eine was sagt und der andere reagiert darauf und du hörst, es ist einfach nur auswendig gelernt. Der eine wartet, dass der andere was zu Ende gesagt hat und dann setzt der andere ein mit seiner Drehbuchline. Und das wirkt für mich ja halt nicht wie eine organische Unterhaltung, sondern das nimmt den Film so ein bisschen in die Natürlichkeit. Dadurch, dass die sich immer gegenseitig irgendwelche auswendig gelernten Sätze gegenballern, und zwar hört sich das an. Also es hört sich nicht so an, wie wenn jemand redet, sondern es hört sich halt unnatürlich an. Das hat mir nicht gefallen.
Ja, und jetzt gerade, wo du das mit Clerks verglichen hast, ich finde nämlich, die machen das genaue Gegenteil davon. Da hast du das Gefühl, das ist fast schon dokumentarisch, weil die Dialoge so aus dem Leben gegriffen wirken, obwohl sie ja schon auch ganz klar geschrieben sind.
Ja gut, aber teilweise, ich meine, da ist ja der große Unterschied, dass es witzig ist, wenn die sich unterhalten, aber wenn die da so einen Herr-der-Ringe-Monolog von sich geben, dann merkst du schon auch, das ist im Drehbuch halt so geschrieben worden, weißt du, das ist jetzt nicht aus einer Unterhaltung heraus, dass er so drei Filme nennt, wo halt Frodo weißt du, wie der Herr der Ringe
Referenz
und so. Also nicht an jeder Stelle, aber es ist halt lustig, ist trotzdem ein cooler Dialog, wo du halt schmunzelst. Hier ist es halt nicht lustig gemeint. Das ist halt, glaube ich, das Große.
Irgendwie wirkt es auf mich trotzdem natürlicher. Und ich meine, der ist für einen Bruchteil der Kohle entstanden. Ne? Also, ich fand das ganz schwierig.
Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du kannst mit dem was anfangen.
Nee, also wie gesagt, es gab ein, zwei Stellen, da blitzte für mich so ein bisschen Jarmusch durch. Das hat es aber kein bisschen besser gemacht, weil das eher so dieses Gefühl war von eben,
wo willst du hin?
Dialogen, die nirgendwo hinführen. Mhm. Das ist ja schon auch, das kann Jarmusch, finde ich, ganz gut.
Ja.
Und ich fand hier diese ganze Prämisse irgendwie völlig absurd. Ich habe das halt auch alles nicht geglaubt. Also ich habe schon nicht geglaubt, dass die ihre Mutter ist und all sowas. Also ich fand dieses ganze Setup schon irgendwie Murder Strange. Mhm. Dann fand ich das erstmal total lächerlich, als der Vater stirbt. Hm. Wusste dann nicht, soll ich das lustig finden oder ist das ernst gemeintes Drama? weil auch in Verbindung eben mit den Dialogen, wie das dann auch gespielt wird, dachte ich so, ey, das kann ich nicht ernst meinen. Und dann war ich kurz wieder so auf dem Trip, dass ich dachte, ah geil, jetzt gibt's hier wieder so diese Comedy, die eigentlich keine sein will. Mhm. Wie wir neulich hatten bei
Martin Donovan und Edie Falco.
Ja.
Bei The Quiet.
Genau, ich dachte, das wird vielleicht wieder sowas.
Edie Falco spielt übrigens auch mit, ja, das ist der Film.
Ja. Und jetzt sind aber die Sachen, die hier passieren, lange nicht absurd genug, wie bei dem anderen im Vergleich, als dass mich das dann gut durch den Film bringt.
Ich weiß, was du meinst. Ja, der Vater kippt um und das ist halt mehr so beiläufig. Die Schwester kommt dann rein und sagt so, ja, was passiert? Ja, Vater tot. Ja, gut, okay. Mhm. Also irgendwie nicht so richtig, dass du jetzt fühlst, dass da irgendwas passiert ist, irgendwas krasses. Sondern ich weiß schon, was du meinst mit dieser Comedy. Ja, das habe ich schon wieder auf diesen Indie-Film.
Und ich meine, die Tagline ist ja auch a slightly twisted comedy. Und dann finde ich es aber halt nie so lustig, dass ich das Gefühl habe, das ist auch so konzipiert oder so. Es war immer mehr so diese unfreiwillige Comedy, die aber auch für mich ausschließlich in Momenten entstanden ist, wo die es unmöglich so gemeint haben können. Also jetzt ist vielleicht das Ding mit dem Vater mal ausgenommen, weil das könnte ja tatsächlich sein, dass das lustig konzipiert war. Mhm. Nee, es waren für mich eher so Unzulänglichkeiten in der Umsetzung, die es für mich dann ganz vereinzelt lustig gemacht haben, aber das ist trotzdem für mich ein katastrophaler Film.
Ich sehe hier gar keine Comedy-Elemente, um ehrlich zu sein.
Nein, ich sage jetzt technische Unzulänglichkeiten. Also guck mal, zum Beispiel, du hast hier fast nur statische Einstellungen. Mhm. Das ist natürlich eine Budgetfrage und aber dann schon auch halt eine Frage von den Leuten, die Bilder machen.
Ja.
Und natürlich hast du, wenn du nur statische Einstellungen verwendest, musst du ja halt schon gut überlegen, wie kriegst du das irgendwie zum Leben, das ganze Ding, weil es halt immer nur so, zack, ein Schuss da und so. Und zum Teil ja auch schon so, dass die Einstellungen statisch sind, bevor überhaupt Bewegung ins Bild kommt, aber es passiert sonst noch nichts. Zum Beispiel dieses Ding, dass der Vater stirbt, erfährt sie ja erst, als sie wieder nach Hause kommt. Mhm. Weil sie haut ihm ja ein und geht sofort und dann fällt er ja erst ein bisschen zeitversetzt um.
Ja.
Und als sie dann zurückkommt und alle traurig sind, fragt sie ja noch so, hey, was ist denn los? Und dann wird kommuniziert, der Vater ist gestorben und dann sitzt da die Mutter und wir haben eine Overshoulder-Einstellung, also über die Schulter der Mutter auf den Boden, weil sich da gleich Maria hinkniet. Mhm. Und das ist halt, du siehst permanent die Schauspieler, wie sie auf ihre Marken kommen.
Ja, ja, gut, stimmt.
Weißt du, und das sind auch so Sachen. Und das in Kombination mit den statischen Einstellungen ist halt manchmal eben irgendwo wie Comedy, aber auf gar keinen Fall so konzipiert. Und nee. Dann sind das halt auch so, du merkst das fehlende Budget hier leider auch an anderen Stellen. Und das finde ich so krass, weil, wie gesagt, nochmal, Clerks hat einen Bruchteil gekostet von diesen 700.000. Und hier hast du dann aber Wohnungen, die nicht bewohnt aussehen. Weißt du, so die Sets sind halt, zum Teil sehen die einfach so krass nach Sets aus. Dass da die Küche, in der das spielt, obwohl da angeblich eine vierköpfige Familie lebt, steht in der Küche irgendwie ein Toaster in der Ecke, das war's. Mhm. Also weißt du, sonst hast du nichts an was irgendwie Leben suggeriert.
Ja, ja, hast recht.
Und das sind alles,
das ist krass.
Naja, weil worauf soll ich denn sonst achten? So Handlungen und Dialog ist ja quasi zu ignorieren. Oder eben, also mir ist da was Grundlegendes entgangen, aber ich finde halt das, was dir auch aufgefallen ist, dann diese gestellten Dialoge, die halt hart geschrieben klingen, für mich kommt da nichts zum Leben in dem ganzen Film. Die ganzen einzelnen Komponenten, die es ausmachen müssten, um das Ding irgendwie zum Leben zu erwecken, da findet nichts statt. Mhm. Und dann ist Martin Donovan schon auch für mich schauspielerisch nochmal auffällig besser als der Rest in dem Film.
Ja.
Aber auch da, der spielt halt ins Leere.
Aber, also das, was ich mal hier hervorheben muss, positiv, ich verstehe schon, dass Adrian Shelley so eine gewisse Fangemeinde hat, weil die ist schon irgendwie niedlich und interessant mit ihrer dicken Brille, weißt du, und dieser College-Jacke, wenn die so rumläuft und so.
Ja, aber da auch
und
wieder,
dieses,
warum?
Diese Quietschstimme, die ist halt irgendwie so,
ich meine,
also die ist halt schon Typ.
Die rennt ab einem gewissen Punkt, in dem die das Kleid findet, nur noch in diesem Kleid rum.
Ja.
Und dann ist sie gefühlt einen Monat im gleichen Outfit unterwegs. Das sind so Sachen, das wird noch nicht mal thematisiert.
Ja, die
alle um sie
schrullig,
rum ziehen
ja.
sich irgendwie ja. immer wieder um, aber dass sie da die ganze Zeit stinkend im gleichen Outfit rumrennt.
Gut, vielleicht wäscht sie das ja zwischendurch.
Ja, genau. Dann zeigt uns das einmal, dann kann
einmal
ich
wird sogar
kann
gesagt,
das glauben.
Dass sie müffelt und dass sie duschen soll. Heißt ja an anderer Stelle. Aber ja, klar. Aber also ich finde die Beziehung zwischen ihr und Martin Donovan finde ich schon irgendwie recht schrullig und die hat schon seine Momente, finde ich.
Ja, aber jetzt ich nicht so. Ich habe halt nichts davon irgendwie geglaubt und deswegen war das für mich auch alles irgendwie so abstrus, dass die dann, dass der überhaupt Bock hat, mit der Zeit zu verbringen und so. Mhm. Und auch, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation im Verlauf dieser Beziehung eher auch schlechter wird als besser. Ja, aber eben, ich habe auch nicht verstanden, wo die damit hinwollen. Mhm. Also, weil dann auch so, wie die Nummer sich entwickelt und ausgeht, denke ich mir so, hä? Aber eben, also in diesem Nichtssagenden hat er mich dann hin und wieder an Jarmusch erinnert, aber dann schon auch eher an die schlechten Jim Jarmusch-Filme. Weil ich fand hier wirklich wenig bis gar nichts gut.
Das ist schon krass, wie viele Leute diesem Film hier 5,5 und 4,5 Sterne geben, weil die sagen,
das
ist eine Erfüllung, also 4,5 und 5. Das ist aber großzügig. Ja, der Komiker.
Naja, hallo, wie die das hinkriegen. Ja, eben, der Film hat krasse Fans, Alter, und ich muss gestehen, ich verstehe es nicht.
Touching Feminist Masterpiece. One of my favorite movie endings ever. It's hard to describe how close it is. Also sowas hier dann. Mhm. Respect, admiration and trust. Love that I have for this movie. Das ist schon krass. This movie ever play a special place in my heart. Krasser Scheiß, Alter. Also hat echt viele Fans. Also irgendwie scheint er den Nerv zu treffen von einigen da draußen, die diesen Film gesehen haben. Also bei uns hat es nicht so funktioniert.
Aber kannst du das denn nachvollziehen? Also
nee.
Verstehst du, wie der bei den Leuten so ankommen kann?
Ja, doch, wenn man so einen Hang hat zu so einem Film, die halt eben offensichtlich nicht professionell sind.
Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch wieder so eine Sorte Film ist, wenn du den in einem ganz bestimmten Abschnitt deines Lebens vorgesetzt bekommst, dass dann da irgendwas klickt. Weil ich glaube, solche Filme haben wir alle, die wir maßlos überbewerten, weil wir sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben gesehen haben. Vielleicht ist das so ein Film. Also anders kann ich es mir nämlich gerade nicht erklären.
Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmte Studenten-WGs gibt, die diesen Film gemeinsam gut fanden beim Videoabend.
Ja, ja, vielleicht sowas eben. Mhm. Keine Ahnung. Ich fand's echt schwierig. Und damit auch zu lang, wirklich, dann für das, was hier erzählt wird. Hm. Vor allem, also war das dann mit diesem Statement, was er da auch ganz gerne raushaut, dann, als er sich dann fürs Fernsehreparieren entschieden hat und dann aber sagt, wie ihn das kaputt macht und dass er das aber dann quasi den Umständen zuliebe macht, weil er ja das Richtige tun möchte und so. Hm. Also war da wirklich noch irgendwie eine Kritik am System oder an der Gesellschaft mit drin? Oder es gab hin und wieder so Momente, wo ich dachte,
naja, so das sollte ihn so ein bisschen, ihn so ein bisschen darstellen. Dass er
ja,
so loyal ist.
Ja, aber das muss ja trotzdem, will ja uns der Regisseur auch irgendwie damit sagen, wenn er diese Figur uns das.
Ja, ich glaube, dass er sich halt, lässt. Dass er über seinen Schatten springen muss, um Geld zu verdienen für das, was er plant.
Ja, ja, eben, aber wenn das allen Ernstes die Message da drin sein soll, dachte ich mir so, really? Mhm. Also.
Naja, macht ja dann, also langfristig macht das ja dann nicht, aber.
Ja, aber dann wäre auch die Message irgendwie lame. Mhm. Ja, ich weiß es nicht.
Macht kaputt, was euch kaputt macht, ist doch die Message dann am Ende.
Ja.
Naja, gut. War nicht so ganz unser Cup of Tea.
Nee, leider nicht.
Das ist krass, wie der wegkommt, ey, wirklich.
Der wird echt gefeiert, ne?
Total, ja.
Also ich meine, wir können ja jetzt mal die Punkte vorlesen, weil die sind schon ziemlich beeindruckend. Auf IMDb eine 7,4, Metascore ist bei 67, das geht noch, aber Letterboxd 4,0.
4,0, ja, die rasten aus.
Ja. Ja, vielleicht sind das auch alles Fans der Schneiderliste.
Vielleicht, aber hier haben wir wieder ein Beispiel, wo ich sage, muss nicht sein mit der Schneiderliste.
Ah ja, siehst du auch so. Okay.
Ja, sehe ich auch so, allein schon, wenn du bestimmte Filme siehst und wie viele Punkte ich dem gebe, der ist ja auch da drunter, dann hat er da eigentlich auf so einer Liste nicht zu suchen. Mhm. Naja, es sei denn, ist es irgendein so außergewöhnlicher Film, dass ich sage, ich selber konnte, nehmen wir mal so ein, was Dennis auch meinte, hier Planet, hier, der silberne Planet, mhm, on the Silver Globe. Selbst wenn du diesem Film 0 Punkte gibst und wenn du den scheiße findest, ist das vielleicht ein Film, der legitim auf der Schneiderliste ist. Weil er ja schon ein bisschen anders ist. Weil er speziell ist. Weißt du, weil er speziell ist. Aber hier, weiß nicht, Digga. Aber gut, habe ich abgehakt, ist okay.
Speziell unspektakulär ist vielleicht auch so ein Prädikat, weiß ich nicht.
Ja, kann ja auch so, also ich mag ja Jarmusch und der hat ja auch einen großen
Make-up für mich. Ja, aber auch nicht nur.
Nee, naja, aber größtenteils. Und von Nils kam ja auch der Chorus Mickey-Film, The Man, hier ohne Gedächtnis und so. Den fand ich auch cool. Das ist ja eher, dass du da aussteigst. Aber hier dachte ich so, dass du den Indie-Touch und so, dass du das schon magst. Weil da gab's so einzelne Filme in diesem Podcast, wo du dann auch schon mehr drin gesehen hast als ich.
Ich hätte hier so gerne mehr drin gesehen. Mhm. Da hätte ich auch deutlich mehr Spaß gehabt.
Oh je, da habe ich ja richtig vergeigt. Na gut, lesen wir die anderen Punkte vor. Ah nee, die haben wir ja schon vorgelesen.
Habe ich gerade
gemacht.
Lesen
wir unsere eigenen Punkte vor.
Ja.
6 bei mir.
Oh, war ich ja noch nah dran mit meiner 5,
ja,
die ich getippt habe. Du dann doch weniger, weil ich bin mal 2.
Alter. Da habe ich mich ja richtig jetzt ausgeschossen, ey.
Naja, wir haben ja noch einen gemeinsamen.
Ja, toll.
Aber 5,5 miese ist auf jeden Fall für eine Raterunde schon ganz ordentlich.
Ach nee, 5,5 miese ist auf jeden Fall eine harte Nummer, ja. Ja.
Ruhmreich bringt er das Ding zu Ende.
Alter.
Schön.
Kommen wir doch zu einem legitimeren Beispiel von einem Film, der auf der Schneiderliste ist.
Ach.
Denn diesmal ist es kein Comedy-Special, ich bringe einen Polit-Thriller. Und zwar einer der größeren Sorte, den ich noch nicht kannte. Und den Regisseur Henri Verneuil, den hatte ich neulich, nämlich mit den Filmfressen und dem Belmondo-Film. Und jetzt komme ich um die Ecke mit seinem so ziemlich bekanntesten Film auf jeden Fall, also vielleicht noch 4 im Roten Kreis, aber der Film, der am meisten für Aufsehen gesorgt hat, ist sein Film I wie Icarus aus dem Jahr 1979 und den habe ich jetzt gesehen.
Ja, den kenne ich auch noch nicht.
Den kennst du auch noch nicht? Ja, das Drehbuch zusammengeschrieben mit Didier Descoings, der hat zum Beispiel die Monte Cristo TV-Filme mit Depardieu geschrieben, von dem ist auch Jakob der Lügner hier, diesen Robin Williams Film, da hat er mal international ein Drehbuch geschrieben von Film.
Den kenne ich glaube ich auch noch nicht.
Den habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Den kenne ich auch noch nicht. Aber gut, mein Bedarf an Zweiter Weltkriegsfilme ist erstmal cool. Also es waren, glaube ich, jetzt 10 oder so diesen Monat.
Das stimmt wohl, ja. Kam einiges zusammen.
Ja, also den hast du auch noch nicht gesehen. Insofern Neuland jetzt, was ich erzähle.
Mhm.
Cool. Dann werden wir mal berichten. Also dieser Film steigt ein mit einem Zitat, das lautet: Diese Geschichte ist vollkommen wahr, weil ich sie von Anfang bis Ende erfunden habe. Mit dem Zitat Fargo.
So ein bisschen Fargo, oder?
Ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Das ist ein Zitat aus einem Roman aus dem Jahr 1947.
Mhm.
Und ist nicht schlecht auf den Film bezogen. Wir sehen am Anfang des Films eine Straßenparade mit einem wiedergewählten Präsidenten für eine neue Amtszeit. Und es ist ein fiktives Land. Also wir kennen die Flaggen nicht, die da wehen. Das ist alles nicht einem bestimmten Land zuzuordnen. Aber die Szene haben wir vielleicht schon mal gesehen, weil der fährt offen im Cabrio durch die Gegend, winkt dem jubelnden Volk zu und dann schwenkt der Film zu einem Gebäude, wo ein Sniper aus einem leeren Bürogebäude so unten so ein Gitter aufmacht und dann holt er ein Gewehr raus, geht die Treppe hoch aufs Dach, postiert sich da und nimmt den Präsidenten ins Visier. Also wir wissen, okay, wir haben ja so ein kleines Szenario, was wohl auf ein Attentat hinausläuft. Und da passiert Folgendes. Er hat ihn im Visier, schießt, doch das Gewehr macht gar nichts. Da passiert nichts.
Okay.
Und er wundert sich und drückt dann mehrmals ab und es passiert dann nichts. Und dann passiert Folgendes. Es fallen Schüsse. Und der Präsident im Auto sagt zusammen, ist erschossen worden. Und unser Sniper fragt sich natürlich, Alter, was ist hier los?
Mhm.
Lässt alles stehen und liegen, steigt in den Fahrstuhl und kriegt im Erdgeschoss eine Kugel in den Kopf, als die Fahrstuhltür aufging.
Okay.
Also er wurde irgendwie geframed. Mhm. Und das sehen wir als Zuschauer schon in der ersten Szene. Der Tote heißt Dazlov mit W. Kluge Köpfe könnten hier ein Anagramm eines realen Attentäters vielleicht aus dem Namen basteln. Und jetzt springt der Film in die Zukunft, ein Jahr später.
Mhm.
Und wir sehen einen Untersuchungsausschuss. Da sind hochrangige Politiker drin, da ist der Geheimdienstchef dabei. Und es gilt das Gesetz, wenn alle einen Fall ad acta legen, dann ist der abgeschlossen. Und die sind dafür, nachdem man jetzt hier aktenweise irgendwie alles protokolliert hat, das Ganze als Suizid zu den Akten zu legen und das Ganze zu beenden. Und alle unterschreiben diesen Schrieb, bis auf einen Herrn. Und es müssen alle Mitglieder unterschrieben haben, damit das gilt. Und ein Herr wehrt sich aber dagegen, denn er glaubt nicht an Suizid. Und das ist ein Generalstaatsanwalt namens Henri Volneux. Mhm. Und der wird gespielt vom großen Yves Montand. Der spielt nämlich besagten Hauptcharakter Henri Volneux. Und das ist derjenige, der nicht so richtig an diese Selbstmordtheorie glaubt.
Okay.
Und dann fängt er an, mit einem Team zu ermitteln. Die suchen und untersuchen und besorgen dann Hobbyaufnahmen von Leuten, die dann dieses Attentat gefilmt haben aus verschiedenen Perspektiven. Und jetzt wird das so ein Protokoll dieses Attentats, was er so versucht zu entblättern im Nachhinein. Und es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo er auf so ein Standbild tritt und wir sehen Menschen, die sich dann zu Boden werfen und die in eine ganz andere Richtung gucken, als unser Attentäter da zum Beispiel auf dem Gebäude sitzt. Und dann fällt ihm auf, okay, die haben irgendwo hingeguckt und das ist nicht das Gebäude, wo wir den Attentäter gefunden haben oder beziehungsweise das Gewehr, was da rumlag.
Okay.
Und alleine schon deswegen glaubt er nicht an diesen Selbstmord und glaubt nicht an diese Theorie. Und dann versucht er, die Leute von dem Bild, wo er natürlich keinen Namen zu hat, zu finden. Mhm. Nämlich, das sind die Zeugen. Und plötzlich segnen diese Zeugen aber das Zeitliche nacheinander. Und zwar nicht eines natürlichen Todes, sondern die werden plötzlich tot aufgefunden. Also die Leute, die er gerade aufsuchen wollte. Und ja, ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten von dem Film, aber es geht darum, dass er versucht, die wahren Hintergründe für dieses Attentat zu entblättern. Und ich glaube, dass Oliver Stone sich Ivy Icarus sehr, sehr genau angeguckt hat, als er JFK gedreht hat.
Ach.
Mh. Weil unser Kumpel Garrison, den Kevin Costner da spielt, der Ermittler mit seinem Team, das ist schon auf jeden Fall ein ziemlich krasses Vorbild. Und das
aber ich meine, das, was du jetzt so erzählst, das klingt schon auch ein bisschen nach JFK.
Ja, ja, das ist nicht umsonst JFK, weil dieses Anagramm, was ich gesagt habe von Dassloff, das steht natürlich für Oswald. Und Lee Harvey Oswald, wie wir wissen, ist ja der inhaftierte Attentäter von Kennedy gewesen. Also es erinnert alles an Kennedy und das ist auch mit Absicht angelehnt praktisch an das Kennedy-Attentat. Und du denkst zwangsläufig daran, auch wenn es natürlich ein fiktiver Film ist. Da macht der Anfangssatz auch ein bisschen Sinn. Diese Geschichte ist vollkommen wahr, weil ich sie von Anfang bis Ende erfunden habe. Also logisch beruht das auf dem Kennedy-Attentat.
Okay.
Was hier noch interessant ist, dass als technischer Berater bei diesen Attentatmomenten Henry Kissinger hier zur Seite stand. Der ehemalige Außenminister der USA.
Okay.
Das ist natürlich auch eine prekäre Konstellation.
Witzig.
Ja. Ist schon geil. Und André, Mann, jetzt habe ich den Regisseur vergessen, Alter.
Verney?
Ja, Verney. Was ich an ihm auch so geil fand, der hat ja, ich habe schon erwähnt in dem Belmondo-Film, dass er so dieses, im Studio diese Akustik versucht nachzustellen mit den Platten und so, weißt du, und dass er das versucht. Und der scheint so ein Faible zu haben für technische Raffinessen, die damals so noch nicht so fortschrittlich waren wie heute. Und hier hat er zum Beispiel an einer Stelle dieses Milgram-Experiment in eine Szene eingebaut. Nämlich dieser Moment, wo so zwei Probanden, Versuchspersonen, die sich halt freiwillig gemeldet haben für ein bisschen Kohle, wo halt ausgelost wird, okay, einer ist der Schüler, der andere ist der Lehrer. Mhm. Und die wissen ja nicht, was sie erwartet. Und die sagen, alles klar, du bist der Lehrer. Der Lehrer setzt sich an ein Pult, wo du verschiedene Stufen hast von Stromschlägen, die du dem anderen gibst. Mhm. Und der Schüler setzt sich auf den Stuhl. Und er muss vorher zwei zusammenhängende Worte lernen. Das heißt, wenn man sagt Himmel, dann muss er denken an Blau oder, weißt du, diese Worte werden halt vorher gezeigt.
Ja.
Oder bei, keine Ahnung, bei Schaf steht da zum Beispiel Suppe oder so. Und wenn der ihm Wort nennt, dann muss er das richtige Wort dazu nennen. Wenn er das falsche Wort nennt, kriegt er einen Stromschlag. Und dieser Stromschlag wird von Fehler zu Fehler gesteigert. Und bei diesem Versuch ist unser Generalstaatsanwalt, beobachtet das Ganze natürlich, weil bei diesem Versuch hat auch der Attentäter, der dann erschossen worden ist, hat nämlich auch mitgemacht und den gibt es auf Video. Und man beobachtet natürlich, wie er sich in diesem Moment verhalten hat, weil es geht natürlich nicht bei diesem Versuch dabei zu gucken, wie weit der Schüler kommt, weißt du, mit seinen Stromschlägen, wie lange der das aushalten kann.
Nee, ist ja klar, den Lehrer.
Sondern man testet den Lehrer, wie weit der bereit ist zu gehen, weißt du, was der macht, wenn er so eine Autoritätsperson auf einmal ist, so, weißt du, und wenn er halt so die Zügel in der Hand hat und ob er keinen Bock drauf hat, ob er sich menschlich verhält oder, weißt du, also es ist halt ein psychologisches Experiment. Das ist schon ganz geil, dass sie das hier in den Film mit eingebaut haben.
Na ja, geil.
In so einer Elektroschock-Szene, das ist richtig gut. Das, was den Film ein bisschen trübt, es gibt einen wahnsinnig konstruierten Zufall, der unsere Ermittler dann einen großen Schritt weiterbringt in diesem Fall. Den fand ich ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber ansonsten ist das wirklich ein krasser Film aus der Politthriller-Reihe, Alter. Und dieses Protokoll, dieses Attentats, wie das von Yves Montand hier gespielt wird, wie der hier versucht, irgendwie einen Schritt nach dem anderen das Ganze zu entblättern, Alter, ist wirklich ein geiler Film. Und hier haben wir mal ein Beispiel, wo ich sage, der kann zu Recht auf der Schneiderliste sein. Der ist richtig gut.
Okay.
Musik, Morricone. Da haben wir ihn wieder. Okay. Ennio Morricone hat hier wieder die Musik gemacht, also auch wieder grandios. Und was ein geiler Film, Alter. Auf jeden Fall.
Klingt gut.
Ja.
Also Yves Montand ist natürlich schon auch echt coole Socke, ne?
Also ja, der schockt. Ist natürlich hier schon eins.
Zündet er sich hier auch wieder so lässig eine Kippe an?
Nee, ist natürlich eins seiner Spätwerke, da macht es nicht. Ich glaube nicht, dass er hier raucht. Ist mir nicht aufgefallen.
Wirklich?
Hat nee, ich glaube, er raucht
nicht. Jeden Film geraucht, Alter.
Ich glaube, ja. Hier ist er ja schon gesetzt, Alter. Also meiner Meinung nach hat er auf jeden Fall ein Haarteil auf.
Mhm.
Er hat schon eine volle Haarpracht und ich glaube, im Alter hat er keine volle Haarpracht mehr gehabt. Also da haben sie mit der Perücke ein bisschen nachgeholfen. Aber ansonsten spielt er das natürlich wieder grandios. Also der trägt den Film. Und der ist halt so der Kevin Costner des Jahres 79 in diesem Film aus Frankreich. Halt.
Naja, klar. Was er das ist ja auch, Shirley MacLaine hat ja in, die hat einen Memoiren, glaube ich, geschrieben. Da hat die einmal beschrieben, dass die zu Dreharbeiten zu My Geisha 62 hat Montand mit ihrem damaligen Ehemann gewettet, vor den Dreharbeiten ist er hingegangen und gesagt, ich wette mit dir, dass ich die verführen kann.
Okay.
Also, ne, über die Frau von ihm, Alter, das finde ich schon krass.
Das ist auf jeden Fall eine harte Nummer, ja.
Ja. Der hat die Wette angenommen. Yves Montand hat gewonnen.
Alter. So. Was für ein arme
Baller, Alter.
Franzose halt.
Ey, aber Franzose. Wie dreist auch sowas zu wetten, Alter. Ja, aber das Ding ist, er hatte, also der Mann von Shirley MacLaine, Steve Parker, hatte wohl eine Affäre zu dem Zeitpunkt und das hat sie mitbekommen und dadurch
hat sich gerecht,
ging
okay.
Das wohl, ja, aber.
Wahrscheinlich hat er die Affäre gesteckt.
Nee, also die Affäre hat sie wohl erst, das hat sie wohl erst danach erfahren.
Ach so, ich dachte, das wäre natürlich auch ein geiler Move gewesen, weil er gesagt hat, ah, übrigens, dein Mann geht fremd gerade und so weiter. Hast du nicht Bock, dich zu rächen?
Ja, aber der ist ja
vielleicht nicht so lange.
Der ist schon auch gut rumgekommen mit Edith Piaf, war der ja auch mal zusammen.
Ja. War ein schwerer Nütter damals. Mhm. Ja, kerniger Typ auf jeden Fall, auch ein Charakter. So einer der alten Filmgarde in Frankreich. Yves Montand ist natürlich legendär. Habe ich auch im Pierre Lachaise, als ich da war, auf dem französischen Friedhof, als ich da rumgelaufen bin, wo auch Jim Morrison liegt und so, da sind auch einige Größen aus Frankreich und er liegt zum Beispiel auch da begraben.
Ja, aber auch wieder einer dieser Fälle, ne, wo ein Sänger halt besetzt wird und dann wird das richtig gut, schauspielerisch ja. Irgendwann.
Der hat auf jeden Fall in beiden Departments Karriere gemacht.
Hm.
Ja, das ist Yves Icarus. Comicar.
Klingt geiler, ne?
Hm.
Als Yves Icarus.
Ja, mit Punkt, Punkt, Punkt. Und natürlich, wer die Geschichte von Icarus kennt, auch das findet man in diesem Film wieder.
Ach, okay.
Ohne jetzt weiter auf die Story einzugehen, aber hat mir auch sehr gut gefallen, wie dieser Film zu Ende gebracht worden ist.
Hm, klingt sehr gut.
Ja, geiles Ding. Punkte, IMDb 7,9, kein Metascore gefunden, Letterboxd 4,0.
Oh.
Ordentlich.
Ich sag 9.
Ja, ist richtig. Hast du auch ein bisschen Guthaben? Hätte sich auch ein bisschen verschießen können, wäre kein Problem gewesen. Wäre es wahrscheinlich trotzdem im grünen Bereich.
Ja, wäre heute auf jeden Fall drin. Ja.
Es ist schwierig, das noch rumzureißen, das Ruder. Aber 9 Punkte ist korrekt, ja.
My time for caring about this has expired.
Ja, glaube ich. Alter. Der April, Digga, der April.
Ja, ja.
Ja, ja.
Wir sind ganz gespannt.
Aber hallo.
So, ich bringe eine Serie.
Eine Serie, ein zweites Projekt.
Die trägt die Tagline Even Heroes Get Hangovers.
Mhm. Was ist das, ein Alkohol-Drama?
Nee, ist so ein bisschen die Action-Variante von Hangover. Sie heißt Obliterated.
Mhm.
Umfasst 8 Episoden, immer so 50 Minuten und wurde tatsächlich auch schon nach der einen Staffel gecancelt.
Eine von denen, ja.
Ja, auf Deutsch völlig zerstört.
Okay.
Weil man natürlich irgendwie mit reinbringen muss, dass ja Hangover hier halt ein Thema ist. Mhm. Weil wir befinden uns in Las Vegas. Und es geht um ein Team, so ein Elite-Team von so einer Spezialeinheit. Und wir erfahren, dass ein Russe, wie könnte es anders sein, eine Atombombe besitzt. Diese droht hochgehen zu lassen und Las Vegas vernichten möchte. Mhm. Ja. Jetzt kriegen die halt alle Infos, die sie brauchen, um den Typ auffliegen zu lassen und zu verhaften. Da sehen wir am Anfang auch eine wilde Party. Riesenpool, überall Ladies in Bikini und gut aussehende Typen. Und sowieso ist diese Serie vollgepackt mit ausgesprochen attraktiven Menschen. Und dann sehen wir, dass irgendwie die Chefkellnerin über Funke verbunden ist mit so ein paar Leuten im Pool. Und so nach und nach sehen wir halt, dieses Team ist verstreut über die ganze Party, damit die alles im Blick haben. Weil da der Russe, der diese Bombe besitzt, einen auf dicke Hose macht, eine wilde Party feiert und da unter Umständen eben Kontakte geknüpft werden, die dann wichtig sind, um den irgendwie dingfest zu machen. Ja, jedenfalls gelingt das denen. Die finden den Typ inklusive Koffer und Bombe. Also die Bombe ist in so einem Alu-Koffer drin. Die finden den, schnappen sich den und er wird verhaftet. Die Bombe wird entschärft. Dann stellt sich raus, Bombe war nur eine Fälschung.
Ah ja.
Das Problem ist, das kriegen die zu spät mit, weil das halt über den Chef erst kommt, ne? Weil also in dem Moment, wo die Bombe weg ist und entschärft wurde, ist für die erstmal alles fein. Der Chef gratuliert denen telefonisch und sagt, hey, ihr könnt heute Abend ordentlich einen drauf machen, so good job, eure Mission ist geglückt. Mhm. Und dann feiern die entsprechend. Und wenn die schon in Vegas sind, dann hauen die natürlich ordentlich auf die Kacke. Ja, und dann stellen sie aber am nächsten Tag halt fest, kriegen sie einen Anruf, übrigens, eure Mission ist doch noch nicht vorbei. Die Bombe war nur ein Fake. Die richtige ist...
Zu früh gefallen.
Ja, die richtige ist noch unterwegs und ihr müsst die jetzt finden und entschärfen. Mhm. Und damit verbringen die dann auch diese ganze Staffel. Weil, wie gesagt, das passiert alles relativ schnell. Nur jetzt sind die halt, also fast alle von diesem von dieser Spezialeinheit haben halt wirklich gefeiert bis zum Get-No. Mhm. Der eine von denen ist sehr drogenaffin, hat deswegen auch auf der Party einen ordentlichen Drogencocktail gemixt, hat so eine Guacamole-Bowl angereichert mit allem möglichen LSD und sonst was. Und der eine Typ, der gar keine Drogen konsumiert, der hat dann schön mit irgendwie seinen Nachos da die Guacamole aus der Schüssel geschlürft und hat die halt leer gemacht und ist dementsprechend die ganze Serie über halt hart am Trippen. Mhm. Und sowieso ist das ein Großteil der Comedy, die hier eingebaut ist, dass die Leute halt hart verschallert sind. Und es ist tatsächlich auch oft einfach Mittel, was benutzt wird, damit denen irgendwelche Sachen nicht gelingen, weil sie halt immer noch irgendwie doppelt sehen oder irgendwelche Objekte oder Wesen im Raum sehen, die gar nicht da sind.
So, also die sind völlig zerstört.
Genau, wie der Titel schon verrät. Ja, und dieses Team ist auch hier wieder archetypisch ziemlich breit aufgestellt. Wir haben natürlich eine Anführerin des Trupps. Shelley Henning spielt Ava Winters. Die kennen vor allem Teen Wolf Fans, weil da war sie recht lange dabei. Und die
Serie.
Okay. Ja. Und die, ja, wobei, ich glaube jetzt in dem Film, den es zuletzt gab, war sie auch dabei.
Gab es einen neuen Film?
Ja. Hab ich irgendwo gelesen, ja.
Krasser Scheiß.
Weiß nicht, wie lange das her ist, aber ja, jedenfalls in dem Universum ist sie recht bekannt. Mhm. So, und dann gibt's natürlich den All-American Hero, der die wirklich wertvollen Dinge im Leben vertritt, wie halt Bier trinken, Badass sein und Rock'n'Roll und so.
Lass es Danny McBride sein.
Und nee.
Der war's nicht.
Und das Schöne ist, er beschreibt das auch so, dass er halt für die Dinge einsteht, so für everything, worüber im Born in the USA gesungen wurde. Und dann hat er natürlich einen Typ vor sich sitzen, der sagt so, ey, sag mal, Born in the USA ging es um Vietnam-Rückkehrer und
ja,
wie scheiße das alles war und so. Und ja, er
die
ist. Halt,
Diskussion, das ist kein Patriotensong.
Naja, aber er ist halt eben die Sorte stumpfer Amerikaner, der das Ding halt für eine USA-Hymne hält. Nick Zano spielt Jed McKnight. Das ist auch jemand, den man eher aus Serien kennt, Legends of Tomorrow, da war er ja lange dabei. Und sowieso, das finde ich auch wiederum recht erfrischend. Du hast hier keine wirklich bekannten Namen. Also wenn dann echt nur für Leute, die da ein bisschen tiefer in der Materie sind. Terrence Terrell spielt Trunk, der ist halt so der Riesenbrecher, der halt alles und jeden einfach kaputt hauen kann.
Okay.
So ein Schrank. Dann gibt's natürlich auch eine Lady, die ist so der Sniper in der Truppe. Kann halt alles und jeden aus jeder Entfernung erschießen. Paola Lazzaro spielt Angela Gomez. Kennen wir aus Walking Dead und Black Bear und solchen Sachen. Und dann gibt's natürlich noch eine Technikexpertin. Die wird dann auch nur Tech Chick genannt von unserem Hero-Typen. Maya Lerner heißt die Figur, wird gespielt von Kimmy Rutledge. Das ist aber tatsächlich sowas wie ihr Debüt. Die hat davor nur Kurzfilme gedreht, also schon echt großer Sprung für die gewesen.
Hm. Okay, ich wusste, wer das gleich ist aus Walking Dead. Das ist ja lustig.
Okay.
Die habe ich vermutet auf jeden Fall, die mit der Plüschjacke.
Ja.
Puerto Ricanerin. Mhm.
Und dann wahrscheinlich der größte im Cast, Haggerty, das ist der sowas wie der Hurtlocker in der Truppe, der ist nämlich fürs Bombenentschärfen zuständig und auch nur er kann diese Bombe entschärfen. Mhm. Wird gespielt von C. Thomas Howell.
Ja. Von Soulman himself.
Ja, ich meine, der hatte früher schon, ne, war ja auch bei den Outsiders dabei und so. E.T. hat er, glaube ich, auch mitgespielt, oder? Mhm. Ja. Eugene Kim spielt Paul, der ist der Hubschrauberpilot. Das ist eben dann der, der diese Schüssel mit der Guacamole ausfrisst und dann halt die ganze Zeit über Dinge sieht, die nicht da sind. Ja, und also du hast, es hört man vielleicht schon raus, inhaltlich ist das halt wirklich für 13-Jährige.
Oh, okay.
Naja, weil du hast halt Action und eine Handlung, die eigentlich die ganze Zeit nur so gestrickt ist, dass du entweder irgendwelche Schwanzwitze geboten bekommst oder eben das nächste Action-Ding. Also so die Comedy ist schon auf einem recht platten Niveau. Trotzdem gab es für mich hier den ein oder anderen unterhaltsamen Moment. Aber es ist halt wirklich schon, es hat schon alles einen sehr pubertären Anstrich. Weil, aber auch, also muss man der Fairness halber dazu sagen, du siehst hier mehr nackte Männer als nackte Frauen. Mhm. Deswegen ist es jetzt nicht wieder so dieses übliche Male-Gaze-Ding, dass du hier einfach, dass hier Situationen kreiert werden, um einfach möglichst viele Brüste zu zeigen. Sondern aber trotzdem ist halt früher oder später, glaube ich, so ziemlich jeder aus dem Hauptcast mal nackt, mal mehr oder weniger. C. Thomas Howell sehen wir in seiner vollen Pracht.
Okay, will man das beim alten C. Thomas Howell?
Was schon auch irgendwo lustig ist, weil der war der Einzige, der eine No-Nudity-Klausel in seinem Vertrag stehen hatte.
Okay,
und
hat er gebrochen.
War dann wiederum aber auch der Einzige, der auf Prosthetics verzichtet hat, als es darum ging, ganz nackt zu sein.
Angeber. Okay.
Naja, also kann man so oder so sehen. Ich meine, ich finde das ja immer lustig, ne? Wenn die mit diesen Prosthetics arbeiten, dann sind das ja immer wirklich so Schwänze, die so an Drittsbein rangehen.
Naja, die Boogie Night Szene waren nicht sein echter Penis übrigens.
Ja, eben, aber genau, aber in
Spoiler.
In solche Richtungen geht es ja meistens, wenn die mit Prosthetics arbeiten. Kennen wir aus Game of Thrones und sonst was. Und hier hast du dann halt auch so Folterszenen, weil es natürlich bei den Russen gibt es da natürlich einen Typ, der ist spezialisiert drauf, Leute möglichst hässlich zu misshandeln. Und der hat dann so ein Gerät, was so eine Spitze ist, und wenn er drauf drückt, fahren da so Widerhaken raus und es dreht sich. Und das schiebt er natürlich dem Typ mit dem Riesenschwanz vorne rein und droht dann da drauf zu drücken. Na, und solche Geschichten, also das sind dann auch so eben.
Da kommt doch die Regenschirm-Story von dir neulich wieder vor.
Ja, deswegen fand ich ihm mitunter das eine oder andere ganz witzig. Mhm. Und wie gesagt, es sind halt fast ausschließlich attraktive Menschen involviert. Und dadurch hat das schon eine gewisse Kurzweiligkeit, auch wenn es irgendwie mörderrepetitiv ist. Mhm. Weil dann sind sie wieder kurz davor, den zu schnappen, ja, und dann trifft aber die Sniper-Lady nicht, weil sie gerade wieder irgendwie dreifach sieht. Weißt du, weil sie noch auf irgendwelchen Pilzen ist. Ja, und deswegen, also zweckdienlich würde ich mal sagen. Mhm. Die Action ist stellenweise schon auch sehr cool inszeniert. Die macht dann doch schon mitunter echt Spaß. Folgt schon auch immer einem gewissen Schema, aber eben, ich finde es zweckdienlich.
Ich würde mir noch gerne einen aus dem Cast ergänzen, der mir sehr, sehr geläufig ist. Weil David Costable spielt ja den Partner von Bobby Axelrod, Damon Lewis' Charakter in Billions. Mhm. Also der ist da im Hauptcast definitiv drin und ist so ziemlich in jeder Folge auf jeden Fall mischt er damit. Insofern ist der mir natürlich auch sehr,
ja, aber
sehr präsent. Ich war auch bei Breaking Bad. Breaking Bad hat auch mal irgendwie eine Zeit lang den neuen Wissenschaftler gespielt, der irgendwie den dann Bryan Cranston anlernen sollte und der ihn dann ersetzen sollte und so. Das über mehrere Folgen. Also da habe ich ihn zum ersten Mal irgendwie gesicht und kurz danach bei Billions.
Ach so, ja. Er ist ja auch auf der bösen Seite, wenn du so willst.
Okay.
Er ist einer der Leute, die diese Bombe haben wollen. Mhm. Ist aber auch nicht über die ganze Serie dabei. Also ich glaube, 4 Folgen oder so, ja. Und es ist ja auch noch Jason Mantzoukas gelistet, aber das ist zum Beispiel, da steht ja auch Rollenname Gremlin, weil er ist eigentlich nur die Stimme von dem Gremlin, den der Pilot die ganze Zeit sieht. Dann spricht dieser Gremlin halt die ganze Zeit mit ihm.
Okay.
Ja. Ja, also es ist so, wie das Plakat halt auch aussieht. Es kracht halt an allen Ecken und Enden. Mhm. Und es ist eine gewisse Kurzweiligkeit da. Und ich hatte schon echt meinen Spaß damit. Aber bin jetzt auch nicht todtraurig, dass die nicht fortgesetzt wird.
Wie ist denn das Ende der ersten Staffel? Also
ist okay. Es kann problemlos vorbei sein.
Kann man.
Ja, ja.
Okay.
Ja. Und es ist auch irgendwo ein bisschen paradox, ne? Weil ich meine, die war 6 Wochen lang in den Top-10-Listen weltweit. Mhm. Warum die jetzt abgesetzt wurde und andere weitergeführt werden, keine Ahnung.
Okay. Ja. Tja, Netflix-Politik halt.
Ja, eben, steckt man nicht drin.
Da ist sie mir auch ab und zu untergekommen, aber nicht so, dass ich da jetzt reinschauen wollte.
Ich fand's ganz erfrischend, dass hier halt keine A-Lister auftauchen. Weil dann habe ich lieber sowas als so ein Red Notice. Mhm. Wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, das ist so hart verschenkt alles.
Ja.
Ja, Creator und Showrunner habe ich noch gar nicht erzählt. Josh Heald und John Hurwitz. Josh Heald hat Hot Tub Time Machine geschrieben.
Juhu.
Und Cobra Kai. Also solche Sachen stammen von dem. Mhm. Deswegen also passt vielleicht so ein bisschen zum Humorlevel, was ich hier angedeutet habe. Genauso wie von John Hurwitz. Von dem stammt nämlich die ganze Harold und Kumar Reihe. Hey, und American Pie 5 kommt, ja, also
wirklich?
Ja, okay. Auch von ihm. Ja, 6 Regisseure, darunter auch die beiden Creator des Ganzen, 15 Autoren haben das geschrieben, diese 8 Episoden. Und es ist natürlich TVMA, weil hier fließt ordentlich Blut und es gibt eine Menge nackter Haut und
Körperflüssigkeiten.
Ja, und Drogen und alles.
Alles in einer Serie. So, so.
Ja, und was vielleicht auch noch positiv erwähnenswert ist bei so einem Stoff, ich meinte ja, es gibt schon mal mehr nackte Männer als Frauen und ich finde es auch cool, wie die hier so mit dem Thema Sexualität umgehen. Das wird alles relativ beiläufig, jetzt mal vielleicht von einer Figur abgesehen, wird ansonsten sowas wie Homosexualität oder so, wird extrem beiläufig bedient. Mhm. So ist recht selbstverständlich alles und das mag ich. Fand ich cool.
Cool.
So, jetzt Punkte für Obliterated. Völlig zerstört. 6,8 auf IMDb. Metascore ist bei 46. Wenig überraschend. Letterboxd ist die nicht vorhanden.
6,5, sag ich.
Das ist richtig.
Hey. Nochmal eine Nuller-Runde am Ende.
Nochmal eine Punktlandung. Geil.
Na gut.
Alright.
Dann schließen wir den Monat mit einem guten Laune-Film ab.
Ja, richtig gute Laune.
Für unser Kumpel Olli, der letzte Auftragsfilm, der jetzt noch offen ist, von den offiziellen. Mhm. Son of Shaul. Auch der auf Netflix zu sehen, für diejenigen, die sich dafür interessieren. Mhm. Und zum dritten Mal in dieser Episode ein Film von der Schneiderliste abgehakt.
Ach, der ist natürlich auch auf der Schneiderliste.
Der ist auch drauf, ja.
Crazy.
Dann raten wir mal erstmal die Punkte. Grüße an Olli.
Ja, liebe Grüße an Olli. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich sehe dich bei 8,5.
Ich sehe dich bei einer 7.
Jetzt aber.
Was denn jetzt?
7 kommt mir schlecht vor für den Film.
Kommt dir schlecht vor?
Ja.
Ja, ich habe da eine bestimmte Referenz.
Ah, okay.
Die ich dir nennen kann. Aber vielleicht, es soll schon mal vorgekommen sein in dieser Episode übrigens, dass ich nicht immer richtig lag.
Meinst du?
Beim Vorherraten. Insofern kann auch sein, dass diese Referenz diesmal nicht zutrifft. Mhm. Aber ja, es gibt schon gefeierte Filme, die du hier abgestraft hast.
Okay. Ja, Regie und Drehbuch Laszlo Nemes.
Ja, sehr international unterwegs hier.
Heute ja, ne?
Ja, weil ich hatte einen französischen Film und einen spanischen. Jetzt haben wir hier ein ganz anderes Produktionsland.
Ich bin für den amerikanischen Schmutz
zuständig. Du bist der US-Schmutz
zuständig.
Du bist der US-Man, ja, genau.
Ja, heute ja. Ja. Er hat das geschrieben zusammen mit Clara Royer. Oder Royer? Keine Ahnung. Nee, aber ich glaube, sie ist Französin, ne?
Royer.
Ja, Archer, hm? Huh?
Genau der.
So, und es gibt eigentlich nur eine Rolle, die hier im absoluten Fokus steht. Gesa Röhrig spielt Shaul Ausländer.
Mhm.
Das ist mal ein dezenter Rollenname.
Ja, ich dachte erstmal, er wird nur so genannt. Also von wegen so, dass er irgendwann mal, dass ihn einer irgendwie so genannt hat und er das behalten hat. Aber es ist tatsächlich wohl sein offizieller Name.
Ja, und wir sehen zwei Tage im Leben von Shaul.
Mhm.
Das ist ein ungarischer Häftling, der als Mitglied eines Sonderkommandos in einem Krematorium in Auschwitz arbeitet. Und Sonderkommandos, das kriegen wir am Anfang anhand einer Texttafel gezeigt, das war, also ich meine, gab wahrscheinlich eine Menge beschissene Jobs in KZs, aber der ist mal recht weit oben.
Auf jeden Fall. Also nicht nur KZs, sondern wenn du alle Jobs zusammenwürfelst, ist der wahrscheinlich ziemlich dreckig.
Ja. Weil Sonderkommandos, die waren dafür zuständig, die Leute, die neu angekarrt wurden, in die Gaskammern zu führen, denen die Klamotten abzunehmen, respektive denen zu suggerieren, ihr hängt die hier auf euren Haken, merkt euch eure Hakennummer, jetzt geht ihr duschen und danach kommt ihr wieder und holt eure Klamotten.
Mhm.
Und in dem Moment, wo die in den Duschen verschwinden, sammeln die alle Klamotten ein, da gibt's einen sehr routinierten Ablauf und dann zieht man sich fast schon beiläufig das Geschrei aus dem Nebenzimmer rein.
Ja, auch fand hier spielt Sound eine große Rolle.
Boah, Alter. Also Sounddesign auf jeden Fall hier wieder ein Riesenthema und insofern auch spannend, weil einer der vielen Nazi-Filme, die wir in letzter Zeit hatten, war halt einer, der da auch eine Menge mitgemacht hat.
Ja, der war auch im Oscar-Rennen. Also insofern haben wir hier einige Parallelen. Weil ja, hier spielt sich auch ein bisschen im Off-Off.
Musste
Off-Off.
Schon auch oft an Zone of Interest denken, weil eben das, was zum Teil so von hinten aus dem Boxen kommt, ist schon hart.
Ja.
Ja, und das ist sein Job. Also unter anderem, die müssen dann eben die Leute ins Krematorium führen. Also er arbeitet im Krematorium, aber speziell jetzt da bei der Gaskammer, weil er muss dann die Leute, die vergast wurden, die Leichen anschließend zur Verbrennung bringen. Und oder die werden dann auch vergraben zum Teil. Und das ist mal so, mal so. Jedenfalls ist jetzt die eigentliche Handlung des Films, dass bei den Leuten, die jetzt gerade umgebracht wurden, da eine Leiche eines Jungen dabei ist, den er für seinen Sohn hält.
Mhm.
Und jetzt hat er sich zur Aufgabe gemacht, den anständig zu begraben. Und zwar so, dass da ein Rabbi dabei ist.
Dazu muss man sagen, dass der ja noch im Leben war. Also er ist ja, das haben ja selbst die Ärzte, die irgendwie dabei stehen und die ganzen Nazis, die da stehen, haben ja gesagt, dass sie sowas noch nicht erlebt haben, weil er diese Gaskammer ja erstmal überlebt hat.
Ja, stimmt.
Und rausgekommen ist und hustet.
Ja.
Und dann aber nochmal nachgeholfen wird.
Dann wird er halt nochmal ganz hässlich erstickt einfach.
Ja, also er hat sich dann praktisch schon quasi gewehrt.
Ja. Ja, und Shaul hat sich das irgendwie in den Kopf gesetzt, dass das sein Sohn ist. Und dass er den jetzt im Beisein eines Rabbis beerdigen möchte, damit der ein anständiges Begräbnis bekommt. Und das aber halt selber in der Position, wo sein Leben eh absehbar ist. Also, weil diese Sonderkommandos, das ist auch jedem der Beteiligten klar, die haben eine sehr kurze Lebenszeit, weil die werden bald liquidiert und in der kurzen Zeit möchte er sich da eben offenbar, also das ist jetzt, da könnte man jetzt philosophieren, warum er das machen möchte. Ob es da um ihn geht und seine Absolution oder was auch immer. Aber das ist halt so seine Mission des Films. Er möchte irgendwie einen Rabbi auftreiben, um diesen Jungen, den er für seinen Sohn hält, zu begraben.
Ja, du kaufst ja natürlich auch Zeit durch diese Arbeit. Also auch wenn es sehr hoffnungslos aussieht, ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie dein Leben zu verlängern in so einer Situation, glaube ich ja die wenigsten würden dann sagen, nee, mache ich nicht oder so.
Aber was glaubst du, warum er damit sein Leben verlängert?
Naja, weil du ja irgendwie hoffst, dass es jeden Tag zu Ende sein könnte. Die Qual, der Krieg, was auch immer. mit den Nazis und so.
Die Hoffnung könnte er doch auch haben, wenn er sich jetzt nicht um das Begräbnis des Jungen kümmert.
Ach so, das meinst du?
Ja,
nee,
ja.
Nee, davon rede ich nicht. Ich rede jetzt von seiner Arbeit. Warum er da überhaupt?
Ja, ja, klar. Aber natürlich ist das Überlebensinstinkt. Ja. Nein, aber warum macht er sich zur Mission, diesen Sohn zu retten?
Das ist für ihn so innerliche Erlösung. Das erklärt für mich auch eine Endszene. Also
das Schlussbild.
Wo eine bestimmte Geste an den Tag legt, wo ich dann würde, alles klar, ja, das war für ihn so Ziel erreicht. Er ist sich ja nicht mal sicher, dass es sein Sohn ist und es wird ja auch nicht hundertprozentig aufgeklärt.
Das heißt, er ist sich sicher, das Ding ist, wir sind uns nicht sicher, weil es gibt Leute, die ihm sagen, du hast keinen Sohn, Digga.
Ja, ja, und dann sagt er, und dann fängt er aber irgendwie an, so um den heißen Brei zu reden und sagt dann so, ja,
nicht von meiner Frau.
Ehelichen Sohn, genau, aber ich habe einen Sohn, einen aus einer anderen Beziehung und so.
Aber, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, wenn wir darüber reden, wie wir das sehen. Es wird nicht aufgeklärt. Insofern glaubst du, dass er einen Sohn hat? Glaubst du, dass das sein Sohn ist?
Nee.
Nee, ne?
Ich glaube nicht, dass es sein Sohn ist.
Ich glaube auch, er hat gar keinen Sohn.
Ja.
Ich glaube, das ist eben nochmal so der Versuch, irgendeinen Sinn zu geben oder was, also so noch irgendwas zu leisten, was man selber vielleicht als positiv einstuft, nachdem man halt nur für Vernichtung zuständig ist. Jetzt muss man bei dem Film schon dazu sagen, dass nicht nur das Sounddesign besonders ist, sondern auch die Bildsprache, weil wir haben zum einen so fast 4:3 Seitenverhältnis. Oder?
Ja.
Doch, ja, das ist auf jeden Fall, es geht in so eine Letterbox-Richtung und was auch noch speziell ist, finde ich, wir verfolgen fast ausschließlich Shaul, also Gesa Röhrig in seiner Rolle.
Mhm.
Wir sind sehr nah bei ihm, meistens hinter ihm. Es ist also die ganze Zeit so, als würden wir hinter ihm herlaufen.
Genau, es ist keine POV, wir sehen nicht sein Sichtfeld. Sondern
nee, sondern wir sind immer so overschulterig hinter ihm oder eben er ist kurz vor uns.
Oder genau, eine Aufnahme aufs Gesicht und so.
Und die Absicht war tatsächlich auch da ähnlich. Der Zuschauer soll halt auch nur so das Spektrum haben, was Shaul hat an dem, was er hört und was er sieht. Das ist also deswegen sein Blickfeld ist quasi das, was wir haben.
Mhm.
Und das, was er hört, ist eben auch das, was wir so zu hören bekommen.
Ja.
Und für mich hat das krass funktioniert.
Okay.
Also der Teil ging für mich richtig auf, weil es wird beklemmend. Also je länger das dauert, desto beklemmender wird das. Und denkst du die ganze Zeit so, boah, ich brauch Luft. Und das ist dann auch geil, in dem Moment, wo wir dann mal die Location quasi wechseln, kommt man schon in so ein kurzes Aufatmen, finde ich. Also dieses, wie diese Räumlichkeiten gemacht sind, dieses Krematorium, in dem er die meiste Zeit verbringt, mit diesen Wänden drumherum und der Akustik, wie das aufgezogen ist. Ne?
Ja, es hat.
Das ist so, das ballert so auf dich ein und das ist so fies.
Gerade diese Massenszenen bist du ja wirklich so, dass du fühlst das um dich rum so, dass aufgeregte Leute um dich rumrennen, weißt du, und dass überall der Tod irgendwie lauert und so. Und das durch die Kameraeinstellung spielt sich echt viel im Kopf ab, definitiv.
Ja.
Sehr immersiv.
Und ich find's so krass, dass der Film, der gibt dir nicht eine Sekunde einen Funken Hoffnung.
Ja, das ist es eben.
Du weißt von vornherein, dass es alles so krass zum Scheitern verurteilt und es wird halt auch nicht besser.
Ja, hier gibt es wirklich keine Lichtblicke.
Ja, aber auch nicht mal, dass du so, dass es nicht mal eine Figur gibt, die in irgendeiner Form was Hoffnungsvolles verkörpert.
Dazu muss man sagen, dass hier auf wahren Tatsachen beruht, dass es ja darauf anspielt, dass bestimmte Häftlinge aus diesem KZ ja gerade einen Aufstand planen.
Ja, es gab einen Aufstand, ja.
Und dieser Aufstand wird unter anderem auch in der Zeit, wo er versucht, diese Beerdigung für diesen Jungen oder für seinen Sohn irgendwie auf die Beine zu stellen, versuchen andere irgendwie Schießpulver zu besorgen und so und dann dieses praktisch nochmal aufzubegehren gegen die Nazis.
Mhm.
Das passiert alles parallel.
Boah, das ist auch so krass, was
da also schießt, das ist das natürlich, geht, ja, aber das ist natürlich auch ein bisschen, also so gewisse Hoffnung schöpfst du ja da auch, dass sie da rauskommen. Weißt du? Also klar.
Siehst du, und also die einzige Hoffnung, die ich immer wieder hatte, ist, dass er mit dem aktuellen Ding gerade nicht auffliegt.
Mhm.
also weiter konnte ich gar nicht denken. Ich hatte ja, so nie die Hoffnung, dass der da irgendwie lebend rauskommt oder sonst was oder weißt du, so was wirklich Hoffnungsvolles. Mhm. Und das Schöne finde ich aber auch, wie das alle Beteiligten spielen. Weil die spielen dieses Hoffnungslose schon auch dermaßen mit, weil die ja auch nicht mehr groß in Betracht gezogen werden durch das, was da passiert. Das hat keinerlei Auswirkungen oder sie zeigen da ja auch keine Regung. Wie er da steht, dem Moment, wo die Tür zugeht und wir hören einfach wie nebenan, gerade weiß nicht wie viele Menschen vergast werden aufs Hässlichste. Hm. Er steht da und zieht sich das wirklich mehr oder weniger emotionslos rein.
Ja, lethargisch.
Ja, weil er komplett abgestumpft ist, so ist jedes Nervenende ist tot.
Ja.
Auf allen Sinnen. So, der ist einfach nur noch, der funktioniert einfach nur noch. So komplett ferngesteuert und einfach brain dead. Mhm. Und deswegen ist schon spannend, finde ich, wie er dann so diese Aufgabe findet und darin irgendwie so plötzlich fast schon aufblüht.
Naja, kannst du schon so sehen.
Also, weil da ja so ein, plötzlich was, kommt das so ein Antrieb. Mhm. Und das spielt er schon geil, aber es ist halt wirklich die Inszenierung, die diesen Film krass macht.
Ja, und das finde ich ja halt erstaunlich.
Aber halt auch
anstrengend. Weißt du, in dieser Masse an Filmen, die sich um den Zweiten Weltkrieg drehen und um die Grauen desgleichen, dass man da halt noch Filme findet, die halt anders sind. Mhm. Durch die Machart oder so, wie sie das inszenieren. Und das muss man dem Film lassen. Also der hat hier definitiv einiges anders gemacht, inszenatorisch. Ja. So wie auch The Zone of Interest. Das ist schon ein anderer Ansatz. Und das finde ich natürlich sehr kreativ und cool.
Ja.
Ja.
Mochte ich auch.
Hätte ich nicht. Also das Ding ist, ich dachte, das wäre einer aus der Riege, um jetzt mal vorwegzugreifen, wo ich eingeleitet habe am Anfang.
Sag mal, was hast du getippt? Nochmal ganz kurz.
Eine 7.
Warum habe ich denn hier eine 8 aufgeschrieben?
Ach so, dann war es eine 8 vielleicht. Es war doch eine 8. 8 habe ich gesagt. 8.
Ich hatte eine 8 notiert, aber du hast stimmt. Was
ich gesagt. Möchte bitte nur mit minus 5 hier rausgehen, anstatt mit minus 6.
Ja, nee, du bist ja schon über 5.
Ach so. Nee, du hast Filme wie zum Beispiel Komm und Sie, wenn du dich erinnerst, wo du die zu schätzen wusstest.
Ja.
Aber ich glaube, als Kritikpunkt hast du angebracht, dass das für dich kein schönes Filmerlebnis ist, weil nur Elend gezeigt wird, ja, ohne Lichtblicke.
Das ist halt kein Entertainment, ne? Es ist halt hart, hart und nochmal hart.
Und ich weiß, dass du gesagt hast, dass du es zu schätzen weißt, wie der Film gemacht ist und dass du es gut findest, aber dass du irgendwie dem Film so ein bisschen abstrafst, weil der halt irgendwie, weil es halt so anstrengend ist, den zu sehen. Und ich dachte, das wäre einer aus der Riege, weil hier gibt es ja auch kaum Lichtblicke, wie du selbst erwähnt hast. Und deswegen dachte ich, wirkt sich das ein bisschen auf die Punkte aus.
Tat's auch tatsächlich.
Okay.
Also das ist schon. Auch wieder original das. Ich werf dem Film vor, dass ich das zu anstrengend fand.
Also
das
ist Film aber auch gleichzeitig landen würden.
Nee, witzigerweise nicht. Auch wenn ich das rundum wirklich krass finde. Vielleicht bin ich einfach zu zart beseitigt für sowas. Mir ist das, also könnte es mir wahrscheinlich irgendein Horrorszenario vorsetzen, das würde mich vergleichsweise kalt lassen, aber hier ist es halt durch diesen realen Bezug, finde ich das so krass.
Ja, ist ein krasser Film. Aber es ist die gleiche Misere, wie wir immer wieder hier haben, wenn wir so einen Film erwähnen. Es gucken sich garantiert die Falschen an. Es gucken sich nicht die an, die sich das angucken sollten, sondern es gucken die wie Hoffi und Co., weißt du, die sowieso schon ein Bewusstsein für die Opfer des Zweiten Weltkriegs entwickelt haben. Mhm. Anstatt den Film mal Leuten zu zeigen, die komplett verstrahlt sind und die falsche Partei wählen. Und das ist halt das Problem dieser Filme, so dass halt Filmfans die gucken und Leute, die sowieso schon politisch ein bisschen weiterdenken.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, bei Come and See war ich bei 8,5 schlussendlich.
Du warst bei 8,5? Mhm. Okay. Ich dachte, du wärst da ein bisschen schwächer gewesen. Also ich weiß, dass es so ein, zwei Filme gab, wo du gesagt hast, du kannst nicht sagen, dass das schlechte Filme waren, du fandst sie mega inszeniert, aber irgendwie war dir das zu viel Elend.
Ja.
Gab's?
Das ist hier tatsächlich sehr ähnlich. Es ist irgendwie, also ich ist auch beknackt, ne, weil ich werf das ja dem Film nicht vor. Mhm. Aber auch hier wieder, ich bewerte halt dann irgendwie den Spaß. Und das ist ja bei so einem Film, kann man ja jetzt nicht von Spaß sprechen. Nee. Da geht's eher so um diese Balance zwischen, wie sehr flasht mich das und inwiefern fuckt mich das Elend ab.
Ja, ja, von Spaß kann man hier nicht reden. Ne? Ich meine, das ist schon hart. Also ich habe neulich, vor 2-3 Wochen, habe ich einen Freund besucht auf dem Friedhof. Der ist verstorben vor ein paar Jahren, so ein DJ-Kollege von mir, ein sehr guter Freund. Und der Friedhofseingang, da wurde umgebaut. Und da war halt eine riesen Baustelle. Und die haben halt den Eingang umgeleitet auf irgendwie den Seiteneingang, wo ich noch nie gewesen bin, durch irgendwie, also an der Seite rum. Und dann bin ich durch so ein, also wenn du reinkommst und so weiter, siehst halt diese kleinen, flachen Platten, die so halt immer in gewissen Abständen so auf der Wiese sind. Und ich habe dann geguckt, was das ist, weil das sah halt nicht aus wie normale Gräber, sondern es waren halt wie so Platten im Gras. Und das waren halt alles Opfer aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da hast du nebeneinander halt gesehen, so von wegen gestorben am 14. Februar 43. Und dann daneben nochmal, 14. Februar 43, 16 Jahre, 20 Jahre, weißt du, 21 Jahre. Ich weiß nicht, ob das Soldaten waren oder Opfer im KZ oder was auch immer. Aber wie viel Opfer da letztendlich an einem Tag irgendwie die Segel gestrichen haben, wenn du das mal so richtig so mit eigenen Augen siehst, da musst du schon schlucken, Alter. Da merkst du erst so, weißt du, was, wie krass das ist. Weißt du, du hast 1000 Filme gesehen. Aber wenn du da in diesen endlosen Gräbern stehst, Alter, wo du siehst, dass die innerhalb von Stunden an einem Tag irgendwie 7, 8 Gräber nebeneinander sind, siehst du mal, wie viel Opfer letztendlich dieser Weltkrieg gebracht hat. Also Kriege sind echt unnötig.
Ich finde es ja auch schon krass, wenn du hier im Mauerstreifen entlang läufst und dann da dir so die Plaketten anguckst und dann auch eben siehst, ja, sind Leute halt irgendwie 2 Tage vor Maueröffnung oder so, haben die noch einen Fluchtversuch unternommen, wurden erschossen.
Weil eine Stadt geteilt worden ist, überleg mal.
Ja, ja, eben. Also, super ätzend.
Unfassbar.
Ja. Naja, also das ist so gesehen natürlich auch irgendwo ein wichtiger Film und ich finde es cool, dass es den gibt, aber das, ja klar, ist das nicht meine Lieblingsform des Entertainments.
Ja, wenn wir jetzt die Schneiderliste wahrscheinlich so angehen würden, von wegen, ja, die Filme machen am meisten Spaß, dann wären diese Art von Film wahrscheinlich eher weiter hinten. Ja, das ist halt Filme, die du dir, also jetzt haben wir den als Auftragsfilm gehabt und mussten uns den angucken. Aber ich glaube, es gibt keinen Tag, wo du sagst, jetzt habe ich richtig Bock, Schindlers Liste zu gucken. Weißt du, jetzt heute habe ich die Laune, sondern es sind halt, die musst du halt einfach mal gucken zwischendurch, weil das sind wichtige, krasse Filme. Du wirst nie irgendwie in der Laune sein dafür. Wer ist schon in der Laune für Elend? Weißt du?
Ja, ja, vielleicht Leute, denen es zu gut geht, ich weiß nicht.
Okay, um sie zu erden oder was?
Ja, klar.
Ja, vielleicht, ja. Naja, aber gut, nach so einem Film denkst du halt auch, uns geht's schon sehr gut.
Ja, eben, dabei hilft
das
auf jeden
Fall. Genau, in der Zeit, wo wir groß werden und die Probleme, die wir so mit uns führen. Ja, krasser Film, Olli.
Ja.
Hast du noch was?
Nee, aber ich bin froh, dass das ganz gut korreliert mit dem Komm und Sie. Das passt dann doch ganz gut.
Habe ich dich zu niedrig eingetaktet?
Ja.
Eventuell klingeln wir hier. Ich bin bei einer 8.
Ich auch.
Du bist auch bei einer 8?
Yes.
Dann gibt es tatsächlich nochmal ein Einigungsklingel hier zum Ende des Monats.
Ja, terrific.
Wahnsinn.
Punktemäßig.
Punktemäßig wahrscheinlich.
Kleiner Unterschied, ja.
Zumindest vergrößere ich den Abstand nicht. Ist ja auch mal was wert. Kleine Ziele und so.
Warum? Na doch.
Ach so, ja, ich habe ja gar nicht auf 8 getippt.
Nee, nee.
Stimmt. krass.
Ja, lief nicht so gut.
Nee, lief nicht so gut.
In der Episode. Aber der April. Der wird's richten. Ja, ja, danke für den Film. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall auch die Sorte Film, würde ich halt sofort weiterempfehlen, ne, wenn es darum geht, eben, ich will mal irgendwie einen Film über die Nazis aus einer anderen Perspektive oder halt mal was filmisch anders daherkommt sehen.
Ja, und so dieses von wegen, ja, du hast schon 3 Nazi-Filme gesehen, aber guck dir Zone of Interest und dir Son of Shaul an. Also dann siehst mal welche, wo sich's lohnt.
Ja. Und das war der erste ungarische Film, der einen Golden Globe gewonnen hat für besten fremdsprachigen Film. Und der zweite ungarische Film, der einen Oscar bekommen hat.
Ja.
Als bester fremdsprachiger Film.
Habe ich ja gesagt, das sind unsere letzten Auftragsfilme, die irgendwie gegen Ende des Monats anfallen. Die letzten Episode Untouchables und Blood Diamond und jetzt der hier. Alles Oscar-Filme.
Ja, und ich meine der hier, ne, mit einem Budget von 1,5 Millionen. Das ist krass. Also, wenn man sich eine geile Bildsprache überlegt, muss es eben auch nicht aufwendig sein.
Aber es kann nur funktionieren, wenn der Hauptdarsteller funktioniert, weil die Kamera ist immer in seinem Gesicht und immer an ihm dran. Und wenn er kein Charakter wäre, weißt du, wenn du ihm das nicht abkaufst, dann wäre der ganze Film für den Arsch.
Ja.
Aber der trägt das wirklich.
Ja, ist aber jetzt auch hier wieder die Frage, wenn man den Film mal ohne die ganze Soundkulisse hören,
ohne das technische Schnickschnack, meinst du?
Naja, also ich habe gelesen, dass die irgendwie 5 Monate allein für Sounddesign gebraucht haben, ne? Wo die irgendwie in 8 verschiedenen Stimmlagen Sprachen aufgenommen haben, die parallel da, also das ist schon sehr aufwendig alles.
Ja, die sprechen auch alle in ihren Original-Muttersprachen da in dem KZ.
Ja.
Also siehst du hier bei Sprachen ist Französisch, Deutsch, Griechisch, Russisch, Hebräisch, Polnisch, Jiddisch, Ungarisch und Slowakisch aufgeführt.
Mhm.
Also da ist eine Menge durcheinander.
Ja.
Und dann siehst du halt so aus dem Off, du siehst noch nicht mal die Offiziere, hörst halt die ganzen Beleidigungen, wie sie die Juden halt irgendwie beschimpfen und als Pack und als Untermenschen und so hin und her und Wichser und beweg dich und so. Also das ist schon krass.
Ja,
harter Film.
Clever gemacht.
Mhm. Ja, wo sind wir gelandet?
Das Endergebnis sieht so aus. Ich habe 1,5 Miese. Fangen wir mal so rum an. Und du hast es jetzt am Ende auf 7,5 gebracht.
7,5 zu 1,5.
Ja.
Wow. Ja. Den Monat März ruhmreich zu Ende gebracht, was die regulären Episoden angeht.
Mhm. Haben wir da ein Endergebnis jetzt, oder?
Da haben wir jetzt theoretisch ein Endergebnis, ja.
Ja.
Das Endergebnis lautet.
Der lacht da schon, ey.
Das Endergebnis lautet für diesen Monat 7:1.
Ah ja.
Ja.
Mhm.
Danke, Dave, für diesen einen Punkt, den du für mich geholt hast.
Ah nee, aber warte mal, ich glaube, der eine Punkt. Doch, Dave hat einen Unentschieden
gemacht. Dave hat einen Unentschieden geschafft, ja. Das war der einzige Punkt in der regulären Episode, den ich diesen Monat hatte. Vielleicht sollte er mich mal öfter vertreten.
Explanation time!
There are some people in this world who know when to stop. And some people who don't.
Ja, ja.
Oder?
Hast du recht, Alter.
April, Junge, April.
Der April wird's richten.
Ich habe bei den Supporter-Episoden aber Scheiß erzählt, weil ich habe ja gesagt, dass bei der Supporter-Episode, bei der letzten, dass da die Entscheidung fällt. Aber ich habe dabei natürlich nicht einbezogen, weil ich wusste, dass es die 4. Supporter-Episode ist.
Mhm.
Ich habe bei der Gleichung nicht einbezogen, dass wir ja 5 Sonntage haben im Monat März.
Also.
Kommt noch eine Supporter-Episode, wo ich die Chance habe, auszugleichen
und
zumindest da das Ruder ein bisschen rumzureißen und mit einem Unentschieden hier rauszugehen. Also schauen wir. Schauen wir, wie die ausgeht. Und dann haben wir uns was Besonderes überlegt. Also was heißt was Besonderes überlegt? Wir haben ja jetzt alle Auftragsfilme abgehakt, aber wir bringen in der Supporter-Episode den Film, den wir im Punkteraten verloren haben, gegen unseren Kumpel Jonas Beckair. Der hat nämlich das Punkteraten. Das heißt, wir haben verloren. Der hat auf jeden Fall das Punkteraten gewonnen. Und hat sich The Incredibles gewünscht, die Unglaublichen, der erste Teil.
Ja, hab ich tierisch Bock, den mal wieder zu gucken.
Ja, das ist auf jeden Fall mal eine andere Nummer als ein KZ-Drama.
Ja, freue ich mich ja drauf.
Und dann bringen wir den als gemeinsamen Film in der kommenden 198.
Also nichts gegen tiefgründige Stoffe, aber in letzter Zeit war schon wirklich viel Elend dabei.
Na, die Abwechslung macht's ja auch, dass wir zwischendurch mal auch sowas haben. Das ist schön.
Ja.
Cool. Ja, dann Grüße dahin und Grüße an alle anderen aus der Supporterschaft. Also die Schmarotzer und Schmarotzerinnen, die hören wir nicht mehr diesen Monat. Die hören wir dann im April mit einer neuen Episode.
Mhm.
Und den Rest, wie gesagt, der kriegt am Sonntag nochmal einen neuen Stoff.
Sehr gut.
Good. Very good.
Very good.
Na dann. Es war mir ein Fest, wie immer.
War's das, ja?
Ja, klar. Was soll ich sagen? 1,5 zu 7,5.
So kann
aber
man
nein,
schlafen.
Natürlich, na, das steht und fällt natürlich nicht mit dem Punkteraten.
Das stimmt.
Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen und schon wieder vergessen. Geil.
Ich kann ja noch einen Moment warten.
Ich glaube nicht, dass es das besser macht.
Na dann.
So, habe ich noch irgendein Sample, was wir drücken können? Hier.
It's frightening how good I am at all of this. It's, I'm scaring myself.
Natürlich wieder irgendwas aufs Punkteraten bezogen.
Das hast du darauf bezogen. Hier.
Well, good for you. You're right.
And with that statement, he never had sex again.
Ach so, ja, meinst du?
Ja, du bist zwar gut im Punkteraten, aber dafür.
Glaubst du, das macht
you're
unattraktiv?
You're not gonna get laid.
Ach so.
Ach so. Sagt er allwissend mit seinem Nicken. Ach so. Wenn du wüsstest, du Wichser.
Nee, ich wollte mal wissen, wo das so hinführt. Sehen kann, dass da noch eine gute Geschichte draus wird.
Nee, da machen wir jetzt keine Geschichte draus.
Okay.
Ich würde sagen, wir verabschieden uns und verweisen auf den April.
Yes, das machen wir. Und natürlich auch an alle Supporter.
So ist
also, verweisen aufs Supporten. Das dürft ihr nämlich gerne machen.
Jederzeit.
Links dazu auf Social Media.
Ferrero Tschüsschen.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.